Aber man ist ja, wie du schon sagst, man ist ja viel reizoffener, viel mehr in Alarmbereitschaft. Und also was ganz schlimm, das Kind schläft endlich nach einer Stunde Theater und Schreien und man hat es geschafft und dann bellt der Hund. Und ansonsten waren meine Hunde einfach ganz, ganz viel dabei, wenn ich mit dem Baby gekuschelt habe. Und das finde ich auch gerade in der Anfangszeit schön, wenn man diese Kuschelmomente viel gemeinsam gestaltet. Und sowohl mit dem Baby alleine, nur das Baby und ich ganz viel oder der Papa, aber dann auch viel so gemeinsame Momente vielleicht auf der Decke, auf dem Boden gemütlich machen und mal einen Hund dazu holen und dass man auch eben so diese Nähe langsam schafft. Und das habe ich tatsächlich ganz viel gemacht. Also ich habe, ich weiß nicht, wie viele Fotos von uns gemeinsam irgendwie so auf dem Boden liegend.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Mit ihr habe ich schon im Rahmen einer Folge über eine Kindheit voller Hunde gesprochen, aber noch nicht über das Thema Kind und Hund. Ich finde, es wird höchste Zeit. Jetzt freue ich mich sehr, von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen zu hören und über die Beantwortung eurer Fragen. Heute erneut im Podcast zu Gast Hanna Grewe. Hallo Hanna, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
Ja, hallo Iona. Ich freue mich auf die heutige Folge.
Ja, wir gehen heute das Thema Kind und Hund an und es kamen viele Fragen rein, vor allem viele Erfahrungen von Eltern und die werde ich auch mal so ein bisschen an dich weitergeben und bin gespannt, was du dazu rückmeldest. Und ja, nochmal im Vorhinein, magst du nochmal was dazu sagen, was dein Thema mit dem Thema sozusagen ist, warum du die bist, die ich in diesem Podcast eingeladen habe?
Ja, gerne. Genau, ich bin ja vom Grundberuf Ergotherapeutin. Das heißt, auch mit den einzelnen Entwicklungsphasen des Kindes vertraut und habe mich dann ja in dem Bereich der tiergestützten Arbeit auch eingefunden sozusagen und arbeite mit meinen Hunden therapeutisch mit Kindern und auch Erwachsenen.
Und du hast 3 Hunde aktuell, oder?
Ich habe selber 3 Hunde. Und auch 2 Töchter und habe somit auch privat quasi das Thema Kind und Hund täglich präsent. Ja, habe dadurch natürlich auch nochmal gemerkt, dass das ein spannendes Feld ist und der Bedarf auf jeden Fall auch da ist, was wir ja dann auch heute an den vielen Fragen sehen.
Ja, da bin ich mal gespannt, was du auch so erzählst aus deinem Mama-Alltag mit 3 Hunden und 2 Töchtern. Ich habe unsere ZuhörerInnen gefragt, was sehen sie denn für Vorteile darin, wenn Kinder mit Hunden zusammen aufwachsen? Da auch nochmal kurze Erinnerung, es gibt auch einen Artikel von dir auf der Canis-Homepage unter Artikel zum Teilen. Da hast du auch nochmal ganz ausführlich schriftlich einige Sachen zum Thema Hund und Kind geschrieben. Das könnt ihr euch auch ergänzend zu dieser Folge sehr gut durchlesen. Ich würde einfach mal vorlesen, was so die ZuhörerInnen gesagt haben. Und du sagst mal, ja, stimmt oder ja, das nämlich ähnlich war oder vielleicht auch ganz anders. Also die erste Sache, die ganz, ganz häufig kam, war wirklich, Immunsystem ist dann besser von den Kindern und weniger Allergien.
Ja, genau. Das ist tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen. Das kann man ja gut forschen sozusagen. Und das ist nachgewiesen, dass Kinder, die mit Hunden groß werden, ein stärkeres Immunsystem haben und auch weniger Allergien. Und da finde ich ganz spannend, nicht nur weniger Hundehaarallergien, sondern weniger Allergien im Allgemeinen. Auch Hausstaub, auch sowas wie Nussallergien.
Weil die mehr Hundehaare zu Hause vom Boden ablecken, oder?
Ja, man sagt natürlich, dass es damit zu tun hat, dass wenn man mit Tieren, also da kann man auch andere Tiere mit einbeziehen, wenn man mit Tieren groß wird, hat man natürlich auch mehr Dreck, mit dem man sich von Anfang an, von klein auf auseinandersetzen muss. Somit baut man das Immunsystem eben von Anfang an auf.
Dann wurde genannt Frustrationstoleranz. Also jetzt nicht bei den Hunden ausnahmsweise mal, sondern vielleicht dann auch bei den Kindern.
Ja, finde ich, ist auch ein sehr guter Gedanke, das stimmt. Kann ich ja jetzt so meinen eigenen Alltag mal vor Augen mir abbilden sozusagen. Und natürlich ist es so, dass auch durch die Hunde die Kinder mal lernen müssen, zurückzustecken. Klar, also das sollten Kinder natürlich auch von Anfang an lernen, eine gewisse Frustrationstoleranz zu haben. Und hier lernen sie es dann vielleicht über den Hund. Oder der Hund hat mal wieder das Kinderspielzeug zerkaut was natürlich auch immer mal vorkommen kann, wenn man sich einen Welpen ins Haus holt und die Kinder schon da sind. Auch das kann frustrieren. Ja, da kommt sicherlich einiges zusammen, was auch mal Frust auslösen kann, ja.
Also einfach so das Miterleben, dass auch andere dran sind. Das macht ja wahrscheinlich einen großen Unterschied, kann ich mir vorstellen, wenn jetzt ein Kind ein Einzelkind ist, als wenn jetzt noch ein oder mehrere Hunde im Haushalt mitleben, die auch Bedürfnisse noch haben.
Ja, durchaus, das denke ich auch, ja.
Dann, auch ganz häufig genannt, Verantwortung früh lernen. Das war, glaube ich, fast so das Häufigste neben dem Immunsystem.
Ja, auf jeden Fall. Man lernt natürlich früh auch für ein anderes Lebewesen Verantwortung zu übernehmen. Ich sage jetzt mal durchs Füttern, der Wassernapf, der Hund muss regelmäßig raus. Da muss man natürlich immer auch als Elternteil gucken, wie viel Verantwortung darf mein Kind wirklich übernehmen. Was ist tatsächlich mein Job als jetzt in meinem Fall Mutter? Und trotzdem kann ich das ja nutzen, um das mit in den Alltag einzubinden, dass die Kinder das auch lernen. Trotzdem sollte ein Kind niemals die Hauptverantwortliche oder der Hauptverantwortliche für das Wohl des Tieres sein.
Meinst du, das funktioniert dann eher übers Nachahmen der Eltern, dass die Kinder sehen, die Eltern stellen den Napf immer hin und gehen immer damit raus und kümmern sich oder reden darüber, ob der Hund mal wieder entwurmt werden muss, keine Ahnung. Oder übers Dabeisein und Mitmachen, also wie konkret sind die damit einbezogen, vor allem wenn man jetzt so an die Kleinen denkt?
Genau, das kann ich sowohl als auch nutzen. Ne? Zum einen, klar, bekommt das Kind das von Anfang an mit, wie ich mich um das Tier kümmere, was alles so dazugehört. Und zum anderen kann ich die Kinder auch von Anfang an tatsächlich super mit einbeziehen. Also meine Tochter hat, glaube ich, als sie angefangen hat zu laufen, mit einem Jahr hat sie auch schon die Hunde gefüttert. Also hat die Näpfe hingestellt und ich bin natürlich dabei und habe die Hauptverantwortung. Aber mein Kind erfährt natürlich ein ganz tolles Gefühl, wenn sie diejenige ist, die in dem Moment den Hund füttern darf. Da muss man natürlich immer dazu sagen, dass das mit Futter und Kind und Hund alles in Ordnung sein muss. Also meine Hunde haben da keine Futteraggression Menschen gegenüber und auch den anderen Hunden gegenüber nicht. Das muss natürlich geklärt sein. Aber ja, genau, das ist ein Part, wo Kinder lernen, schon mal eine gewisse Verantwortung vielleicht zu übernehmen.
Ja, dann kam noch oft, dass das Kind viel rauskommt, aber auch so eine gewisse Verbundenheit zur Natur. Also ich meine, vorausgesetzt, der Hund ist jetzt nicht ein kleiner Hund, der nur in der Stadt spazieren geführt wird oder so, dann weiß ich nicht, inwiefern das dann wirklich Naturverbundenheit ist. Aber ja, dieses viel rauskommen und vielleicht auch mal mehr in den Wald fahren oder sonst was.
Ganz klar, auf jeden Fall. Gerade wenn die Kinder kleiner sind und ich sie eben nicht alleine zu Hause lassen kann, weil ich mit dem Hund raus muss, dann müssen die Kinder mit bei Wind und Wetter. Das heißt, das ist auf jeden Fall so. Und gleichzeitig, ja, gehen wir natürlich dann in der Natur spazieren. Der Hund an sich ist ein Lebewesen in der Natur. Und ich denke mal, dass es unvermeidbar bleibt, da irgendwie nicht auch eine Verbindung zur Natur zu schaffen. Trotzdem kann man da auch Unterschiede in den Persönlichkeiten der Kinder machen. Also meine große Tochter, die ist zum Beispiel super naturaffin, die ist total interessiert und begeistert sich für Tiere, für Wald und Wiesen und es werden Käfer und Kaninchen und alles, was einem so auf dem Weg begegnet.
Wie alt ist die jetzt?
4,5.
Und die Kleine?
Die Kleine wird jetzt 1 in 2 Wochen. Genau. Und die ist ja erst 1 Jahr alt, aber ich kann jetzt schon Unterschiede auch da erkennen, dass die den Hunden gegenüber nicht so interessiert ist, wie meine größere Tochter es in dem Alter war. Das kann natürlich auch noch kommen. Aber ich kann auch sagen, vielleicht wird das auch so bleiben und sie hat vielleicht dann andere Interessen. Und ist vielleicht nicht so ein naturverbundener Mensch, weiß ich jetzt noch nicht, aber obwohl sie mit Hunden und Tieren aufgewachsen ist. Also das kann sich natürlich auch in den Personen.
Wie zeigt sich das? Also jetzt bei der Klein? Woran machst du das fest?
Also wenn ich mir zum Beispiel Videos angucke von meiner größeren Tochter Milda, die hat in dem Alter schon ganz viel mit den Hunden gespielt. Da hatten wir auch gerade, unser dritter Hund kam als Welpe gerade dazu. Die hat sich viel mit den Hunden beschäftigt, hat die viel angefasst, hat wirklich mit denen schon mit Spielen gespielt. Jella, meine jüngere Tochter jetzt, die, ja, wenn man Glück hat im Vorbeikrabbeln, kommt mal die Hand, streichelt einmal über den Kopf und dann war es das auch schon. Also sie fasst die Hunde schon viel weniger von alleine an. Sie beobachtet die auch nicht so viel. Der Blick ist nicht so fokussiert auf die Hunde.
Spannend. Ja, dann kam auch noch, dass ja Körpersprache intuitiver gelernt wird. Natürlich, ne, unsere Kommunikation mit den Hunden ist ja, auch wenn es Kommandos gibt, nonverbal. Das heißt ja auch spannend für Kinder, weil die auch erstmal nicht reden können, dass da eben dann auch da so ein Verständnis für allgemein Körpersprache oder nonverbale Kommunikation stattfindet.
Ja, ich finde es spannend, tatsächlich, wie früh die Kinder auf die Körpersprache des Hundes reagieren. Also, dass die schon ganz gut erkennen können, in welchem Zustand befindet sich der Hund gerade. Auch wenn der Hund bellt, ist das was Alarmierendes. Dann merke ich auch bei meinen Kindern, dass gleich in der Körpersprache eine Anspannung zu sehen ist. Oder ist es das Bellen wie jeden Tag irgendwie, weil mal jemand vorbeigeht und es wird mal irgendwie kurz was kommentiert. Das lassen die auch schon so links liegen. Das finde ich tatsächlich total spannend, wie die da schon drauf reagieren. Ja, und natürlich lernen sie es dadurch. Trotzdem brauchen sie auch die Eltern wieder dafür oder die erwachsenen Menschen, die auch trotzdem den Kindern das dann weiterhin vermitteln, ne? Und denen das auch erklären, was da vielleicht gerade passiert und was die Konsequenz sein könnte oder wie auch immer.
Also auch wie gut so das Gefühl der Eltern für die Hunde und für die Kommunikation ist da. Also gibt es ja auch ganz, ganz gewaltige Unterschiede. Das ist natürlich wahrscheinlich einfach, oder da ist natürlich bei dir, das hast du ja von Haus aus mitbekommen, dadurch, dass deine Eltern beide HundetrainerInnen sozusagen sind und Canis-Gründerin, ist es natürlich bei dir so eine ganz normale Sache. Aber wenn jetzt die Eltern da ja gar nicht so einen Bezug zu haben, auch zur Kommunikation mit dem Hund und vielleicht sehr, sehr viel über Kommandoebene lösen oder auch sehr überfordert sind in der Hundeerziehung oder der Hund einfach nett ist und man nicht viel machen muss, dann ist es wahrscheinlich deutlich weniger auch.
Ja, klar, also die Kinder bringen ja da ganz viel mit an Natürlichkeit, aber ich muss es in dem Moment als Elternteil ja auch richtig bewerten dann und auch richtig vermitteln. Und das ist sicherlich dann das Zusammenspiel aus beiden.
Dann kam noch durch Kuscheln zur Ruhe kommen. Also sozusagen, dass die Ruhe der Hunde, die ruhige Stimmung sich manchmal auch auf die Kinder übertragen kann. Nimmst du das so wahr oder?
Ja, das nehme ich zum einen wahr und zum anderen gibt es da auch tatsächlich wissenschaftliche Belege drüber. Es ist ja auch so, dass es bewiesen ist, dass man beim Streicheln eines Hundes, da ist aber auch wieder Voraussetzung, ich mag Hunde, ne? Ich finde Hunde an sich sympathisch oder sie sprechen mich an und dass beim Streicheln eines Hundes auch das Oxytocin ausgeschüttet wird. Das ist ja bekannt als Stillhormon und maßgeblich für die Mutter-Kind-Bindung. Aber das hat eben schon auch ja, eine Wirkung auf den Menschen, die physisch nachweisbar ist. Und somit der Körper natürlich dann auch das Herz-Kreislauf-System kann sich regulieren über den Kontakt des Hundes. Und das wirkt sich natürlich auch auf meine gesamte Stimmung aus und kann zur Entspannung führen.
Mhm. Ja, dann schreibt noch eine Hörerin, das fand ich ganz berührend. Ich habe als Kind unserem Hund vorgelesen und Geschichten erzählt und habe so das Stottern überwunden, weil der hat mich nicht ausgelacht.
Ja, das ist wirklich eine rührende Geschichte und auch das ist überhaupt nicht weit hergeholt, sondern es ist ja eine Tatsache und die Hunde werden dafür auch mittlerweile therapeutisch oder eben pädagogisch auch wirklich genutzt. Da gibt es die Lesehunde, die ausgebildet sind oder allgemein, man kann auch einen Hund nehmen und dem etwas vorlesen, weil genau diese Wirkung eben dann ja zutage kommen kann, ne? Dass die Kinder eben jemandem was erzählen können, was vorlesen können und der wird nicht lachen, der wird nicht komisch gucken, hat gleichzeitig noch diese beruhigende Wirkung. Genau, das ist ein ganz toller Effekt.
Also generell dieses nicht verurteilt werden, sondern der Hund ist immer da, also solange er lebt natürlich, ne, vielleicht bis in die Pubertät rein, auch immer da. Und egal, wie man gerade ist, der sagt nicht, du hast irgendwie schlechte Noten mit nach Hause gebracht oder sowas, der ist einfach da.
Nein, genau, egal welche Noten ich mit nach Hause bringe, der freut sich über mich.
Der freut sich, ja.
Das ist was ganz Tolles natürlich. Für viele Kinder genau dieses Gefühl. Und gleichzeitig kann man den Hunden auch ja, seine größten Geheimnisse anvertrauen, weil sie werden sie niemals weitererzählen. Ne?
Mhm. Dann kam auch noch Auseinandersetzungen mit dem Tod. Ne? Ich habe ja eben schon gesagt, je nachdem, wie lange er lebt, Hunde leben ja eben nicht so lange auch. Da frage ich mich auch, wie ist das, wenn man jetzt mit einem Hund groß wird und vielleicht auch den toll findet oder mit dem viel Zeit verbracht hat und dann ist er irgendwie 15 oder 13 und man ist dann gerade so in dem Alter und man kennt es nicht anders, weil man seit man ein Baby im Bauch ist, immer irgendwie Fell in der Nähe hatte. Das ist ja schon auch doll dann, wenn so ein Hund dann plötzlich geht.
Ja, also da kann ich ja tatsächlich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe meine erste Dackelhündin bekommen, da war ich 3 Jahre alt. Also beziehungsweise mit 3 kam sie in unsere Familie. Als ich 6 Jahre alt war, gehörte sie dann ganz offiziell mir. Und sie ist gestorben, da war ich 19. Also sie hat mich wirklich so die, meine gesamte Kindheit begleitet. Ich wusste natürlich, dass irgendwann dieser Tag kommen wird und das stand mir sehr, sehr lange bevor. Und trotzdem, ja, als es dann so war, war es dann so. Ich meine, gut, die ist dann ja auch uralt geworden, das kommt dann ja noch dazu. Ich hatte dann ja noch Glück, dass sie so lange bei mir war. Und trotzdem ist es ja was, was diese Zeit auch sehr ausgemacht hat, dass dieser Hund dabei war. Und ich denke, man muss es eben gut immer begleiten und auch vorbereiten. Natürlich hinterher auch ja, richtig auffangen. Und da hat aber, glaube ich, jeder oder auch jede Familie so seine eigenen Strategien, damit umzugehen. Ne? Jetzt war es bei mir natürlich so, ich habe auch noch andere Hunde in meinem Umfeld gehabt, aber das war jetzt nun wirklich so mein Hund und habe ja mittlerweile Lola, die zweite Dackelhündin in meinem Leben, die habe ich mir ganz bewusst ein Jahr oder ein halbes Jahr, bevor meine alte Dackelhündin gestorben ist, angeschafft. Weil ich natürlich wusste, lange wird es nicht mehr sein und im Nachhinein war es für mich eine gute Entscheidung, ne? Also diese Entscheidung so getroffen zu haben. Ja, aber klar, wenn ich mit diesem Hund, wenn ich das nicht vorher ohne kannte, dann wird das schon ein einschneidendes Erlebnis sein.
Mhm. Auf der anderen Seite natürlich auch eine Chance, damit zu lernen, damit umzugehen als Kind, dass man trauert und dass es den Tod gibt und so.
Ja, und vor allem war ich natürlich auch nicht die Einzige, die um diesen Hund getrauert hat. Also auch das war wieder was familiär und da war ich 19, ne? Da ist man gerade auch, ich bin ausgezogen und man ist gerade so dabei, sich von der eigenen Kernfamilie zu entfernen. Ne? Man baut so sein eigenes Leben auf. Und trotzdem dann, als Stöpsel hieß sie, starb, haben wir natürlich auch wieder als Familie getrauert, ne? Weil sie ja auch mit mir gemeinsam in meiner Familie gelebt hat. Und ich glaube, meinen Eltern stand dieser Tag viel mehr bevor noch als mir selber. Ja, das kann man eben dann auch wiederum nutzen. Genau, man wächst auch damit auf, dass Tiere kommen und leider auch gehen. Kann so natürlich dann auch seine Stärken daraus ziehen irgendwie. Ja, damit bin ich tatsächlich groß geworden, ne? Zu erleben und dann eben zu nutzen.
Aber auch irgendwie toll, 19 Jahre und man hat so ganz viel zusammen erlebt. Das ist ja schon auch einfach rückblickend eine sehr, sehr süße Geschichte. So.
Ja, das stimmt.
Hast du noch andere Vorteile, die unsere ZuhörerInnen jetzt nicht genannt haben, die du noch ergänzen würdest?
Für mich ist natürlich ein ganz großer Vorteil das Stichwort Empathie. Also das Einfühlungsvermögen zu entwickeln für andere Menschen, Lebewesen, Hunde. Man wächst, wenn man als Kind mit Hunden aufwächst, ja von Anfang an damit auf, dass sich auch um dieses Tier gekümmert werden muss, dass der Hund Bedürfnisse hat, dass auch diesen Bedürfnissen nachgegangen werden muss. Ne? Wenn der Hund leidet, Schmerzen hat, geht man zum Tierarzt, man kümmert sich um den Hund. Ja, der Hund muss raus. Wenn der Hund friert, dann sorgt man dafür, dass ihm warm wird. Also alles, was eben auch so dazugehört. Und das vermittle ich natürlich auch, diese Werte dann meinen Kindern. Und das ist für mich ein ganz großer Vorteil tatsächlich in dem Aufwachsen von Kindern und Hunden.
Würdest du sagen, das macht einen großen Unterschied, wenn jetzt Kinder da auch mit Hunden aufwachsen, als zum Beispiel mit Geschwistern? Oder wo liegt da so der Unterschied in der Empathiefähigkeit so?
Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es da einen riesengroßen Unterschied gibt. Also ich würde nicht sagen, dass Kinder, die mit Hunden aufwachsen, ein besseres Einfühlungsvermögen haben als Kinder, die es nicht tun. Das würde ich jetzt nicht sagen. Auch da hängt es ja, steht und fällt es ja auch wieder mit den Eltern, wie sie was wann vermitteln. Und ja, natürlich wird sich auch um den kleinen Bruder gekümmert, wenn es dem nicht gut geht und auch so. Aber dass es eben auch was über Menschen hinaus gibt. Noch andere, ne, dass auch Hunde Bedürfnisse haben. Und wenn es keine Hunde sind, dann vielleicht die Ponys oder die Katze. Auch da kann man das natürlich wieder auf Tiere verallgemeinern. Jetzt leben wir eben mit Hunden oder auch mit Katzen sehr eng im Haus zusammen. Und deswegen ist es da vielleicht nochmal spürbarer als jetzt vielleicht bei Nutztieren. Das ist, glaube ich, so der Vorteil, dass es eben nicht nur in Anführungsstrichen dann um den Menschen geht, sondern auch um Tiere.
Jetzt sind wir sehr stark auf die Vorteile eingegangen und jetzt könnte man ja denken, das ist ja nur gut. Also man muss es ja auf jeden Fall machen mit Kind und Hund. Was würdest du sagen, was für Schwierigkeiten können aufkommen oder vielleicht auch was für Schwierigkeiten nimmst du selber im Alltag mit Kind und Hund oder mit Kindern und Hunden wahr?
Ja, da fange ich mal mit meinem Alltag an. Jetzt habe ich ja 2 Kinder und 3 Hunde und wir haben ja auch noch viele andere Tiere so zu versorgen.
Und auch 2 kleine Kinder, also recht nah beieinander.
Ja, also sind beide noch klein, genau. Aber jetzt habe ich zum Beispiel den großen Vorteil, dass wir eben auch ein Haus haben und einen Garten und ja auch auf dem Hof leben. Das heißt, ich habe schon häufig die Möglichkeit zu sagen, ich lasse die Hunde in den Garten laufen, also ich mache die Terrassentür auf und sie können schon mal raus. Ne? Das ist ein großer Vorteil, wenn ich mir jetzt vorstelle, in einer Wohnung im 3. Stock, was ich gar nicht negativ bewerten möchte, aber da treten natürlich noch mal mehr andere Schwierigkeiten auf jeden Fall auf, weil da muss das Kind mit raus, auch wenn es vielleicht nicht möchte oder krank ist, weil man eben gemeinsam rausgehen muss mit dem Hund. Und da ist mein Glück, dass ich eben sagen kann, okay, wir bleiben kurz drin und ich mache jetzt mal die Tür auf. Aber trotzdem bedarf der Alltag mit Kindern und Hunden, und so empfinde ich es auf jeden Fall, viel Management, ja, viel Planung irgendwie. Was mir oft Schwierigkeiten bereitet, ist so der Gedanke, werde ich jetzt tatsächlich allen hier gerecht? Ne, also möchte mein Kind vielleicht gerade nicht raus und kommt vielleicht vom Kindergarten nach Hause und möchte eigentlich irgendwie gemütlich im Wohnzimmer mit Mama malen. Und ich weiß aber, die Hunde waren noch gar nicht so richtig unterwegs und müssen jetzt eigentlich raus. Und ja, beide haben ihre Bedürfnisse, die gerade nicht so zusammenzukriegen sind. Und ja, dass einem das gelingt. Das ist so für mich meine Schwierigkeit. Ne?
Also ganz, ganz viele individuelle Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen.
Ja, genau, das hast du gut
gesagt. Also ihr seid ja dann im Haushalt 4 Menschen und 3 Hunde.
Genau, und eine Katze.
Und eine Katze.
Also viele Der sich auch wie ein Hund verhält, deswegen. Nein, aber wenn wir die Hunde berücksichtigen, ja genau, 4 Menschen, 3 Hunde. Und 3 Hunde, was es nochmal schwieriger macht, in sehr unterschiedlichen Altersstufen. Also meine Dackelhündin mit 14, die nicht mehr viel laufen kann oder mag. Und mein junger Rüde mit 3,5 Jahren, der gerade Energie bis zum geht nicht mehr hat und der gerne viel und schnell läuft. Und Nuri, meine Mischlingshündin, die zwar noch nicht alt ist, aber Arthrose hat, auch nicht mehr so viel laufen kann. Und ja, das so alles unter einen Hut zu kriegen, genau. Das ist nicht immer so leicht, aber irgendwie gelingt es.
Die ZuhörerInnen haben auch noch geschrieben, also eine Hundetrainerkollegin hat geschrieben, Kind versaut einem die Hundeerziehung. Und dann hat noch eine andere geschrieben, Kind kann man leider nicht anleihen oder in die Box stecken, dass das Kind ständig zum Hund will, süß, aber mega anstrengend und immer ein Auge drauf zu haben, also auf Kinder und Hunde und auch ganz, ganz viel Management dadurch. Dann, wie wenig vereinbar die Bedürfnisse sind, also zum Beispiel Spielplatz versus Spazierengehen. Ich glaube, Spielplatz gibt es ja jetzt bei dir gar nicht so unbedingt in der Nähe wahrscheinlich, oder?
Ja, dadurch, dass wir ja hier sehr abgelegen wohnen, hat meine Tochter doch hin und wieder das Bedürfnis, auch mal in die Stadt zu entfliehen. Und klar, da möchte sie dann auch gerne auf Spielplätze. Doch, das kommt schon vor, dass man dann sagt, heute Nachmittag gehen wir auf den Spielplatz und da sind Hunde verboten, was ich auch gut und richtig finde, davon mal abgesehen. Aber genau, da kann man das eben dann nicht mit dem Hundespaziergang verbinden.
Kind weint und Hund muss raus. So eine klassische Situation, die ist fies.
Ja, die ist wirklich fies. Ja, das ist, glaube ich, das, was ich vorhin versucht deutlich zu machen, die Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen. Das ist echt schwer. Und gerade als Mama, wo man auch einfach auch durch hormonell bedingte Situationen, also das verändert sich ja auch einfach, ne? Wie man so tickt, auch als Mutter. Das hat man vielleicht vorher auch nicht so erwartet. Aber was für einen Stellenwert das Kind natürlich dann auch hat für eine Mutter. Und dann trotzdem der Hund, der da auch raus muss, der auch berechtigterweise raus soll. Aber das wirklich, also das kann schon wirklich Nerven kosten und auch Zweifel. Das kann ich auch wirklich gut nachvollziehen. Was mache ich hier eigentlich und werde ich allen gerecht? Und also jede Mutter, die diese Zweifel hat, da kann ich mich wirklich gut hineinversetzen und mitgehen.
Würdest du sagen, weil man ja sich eben hormonell so stark verändert und eben auch natürlich das darauf ausgelegt ist, dass man ganz, ganz sensibel auf solche Geräusche und so weiter eingeht, würdest du sagen, man ist auch schneller genervt, wenn Hunde fiepen? Oder bleibt es sozusagen beim eigenen, nur bei der eigenen Art?
Nein, es wird sicherlich situationsbedingt sein. Also kann ich ja jetzt auch nur an mich denken. Und jede Mutter reagiert anders auf verschiedene Dinge. Aber man ist ja, wie du schon sagst, man ist ja viel reizoffener, viel mehr in Alarmbereitschaft. Und also was ganz schlimm, das Kind schläft endlich nach einer Stunde Theater und Schreien und man hat es geschafft. Und dann bellt der Hund. Also ja. Ja, da bin ich genervter als vorher. Ne, auch da kann der Hund natürlich nichts für, weil der nun mal bellt, weil er ein Hund ist und das jetzt gerade so ist. Aber ja, klar, man ist viel mehr, auch nicht immer. Ne? Es kommt ja auch hier auf die Tagesform drauf an. Und wenn ein guter Tag ist, das Kind ist gut drauf, der Hund ist entspannt, dann sind wir alle entspannt. Und dann gibt es Tage, da ist irgendwie Katastrophe, wo man denkt, ja, hier darf irgendwie mich jetzt, sollte sich keiner nähern gerade irgendwie, ja.
Dann ging es noch häufig um das Thema Spaziergänge, vor allem mit Kleinkind. Also klar, Baby ist ja meistens in der Trage oder im Kinderwagen und wird geschuckelt und findet es vielleicht am Anfang auch echt ganz gut, weil es dabei gut schlafen kann. Das ist ja noch sehr angenehm. Aber wenn sie dann anfangen zu laufen und das Kind immer wegrennen will und es in dieser Phase ist, wo es immer gucken will, wann kommt die Mama hinterher, wie weit kann ich gehen? Jeden Krümel auf dem oder jedes Blatt auf dem Boden untersuchen will und man gefühlt nicht vorankommt, dass das ein ziemlich schwieriger Spagat dann auf den Spazierrunden mit dem Hund sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Meine Hunde lieben den Kinderwagen. Damit verbinden sie tatsächlich lange Spaziergänge, weil es auch wirklich einmal am Anfang so war. Als Baby, das ist super, ne? Ab in den Kinderwagen und los. Ist für beide Seiten toll, also für die meisten Kinder. Es gibt natürlich auch Babys, die das nicht gerne mögen, aber in meinem Fall war es jetzt so. Und dann kommt irgendwann die Zeit, wo sie vielleicht anfangen, den Kinderwagen scheiße zu finden, weil sie nicht mehr richtig, ne, weil sie irgendwie die Welt erkunden wollen, aber können vielleicht noch nicht richtig laufen oder können gerade laufen. Das finde ich aber ab da an eigentlich schon wieder ganz okay. Da würde ich dann immer raten, fahrt irgendwo hin, wo der Hund laufen kann, also in den Wald oder ne, auf Feldwegen, wo das Kind seine Zeit hat zu laufen. Und auch finde das toll, wenn Kinder stehen bleiben, sich die Steine angucken, die Blumen angucken, den Käfer angucken. Und ich mache das alles mit, weiß aber auch, dass meine Hunde in meinem Umfeld bleiben und sich da frei bewegen. Und dann sind wir halt nach einer Stunde nicht weit gekommen, aber die Hunde hatten da ihre Zeit zu schnüffeln und zu laufen. Und mein Kind hatte die Möglichkeit, Erfahrungen in der Natur zu sammeln und laufen zu üben und so. Das ist für mich was. Das ist, ne, aber mein persönliches Empfinden völlig okay. Da tat ich mir eher manchmal leid, weil ich auch gern mal ein bisschen in Bewegung gekommen wäre und denke, ich wäre jetzt mal gern ein bisschen gelaufen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, schwierig fand ich tatsächlich die Zeit, als die Kinder eher so dieses im Krabbeln erkunden wollten, ne, die Umwelt erkunden wollten und nicht mehr gerne sitzen bleiben wollten. Und da muss man natürlich gucken, wie lebt man und was hat man für Möglichkeiten. Da bin ich dann eher aufs Fahrrad umgestiegen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt so weit mit dem Kinderwagen, wie ich es schaffe. Also wie, ne, auch da muss das Kind natürlich auch irgendwie lernen, gewisse Situationen, da muss man halt durch, auch wenn man es blöd findet. Und der Hund muss jetzt laufen und dann muss das Kind mal zurückstecken. Das ist ja auch eine wertvolle Erfahrung fürs Kind. Da ist immer die Frage, wie viel Nerven hat man als Mutter da einfach, ne? Oder als Vater, aber ich rede jetzt von mir als Mutter. Ich habe da nicht immer die Nerven zuzusagen, wenn ich spazieren gehen will, dass da das schreiende Kind jetzt dabei ist. Da bin ich dann aufs Fahrrad umgestiegen und habe dann gesagt, okay, wir gehen so weit, wie wir kommen und dann fahre ich halt nachher nochmal eine Runde Fahrrad.
Und schwieriger wird es natürlich auch, wenn zum Beispiel wegen der Brut- und Setzzeit wie jetzt Leinenpflicht herrscht oder man einen Hund hat, den man wegen Jagen nicht ableinen möchte oder so.
Oder natürlich in der Stadt. Also da kann ich meinen Hund nicht laufen lassen. Ja. Und wenn er da immer nur bis zur nächsten Straßenseite und zurückkommt, das ist natürlich doof. Also und das frustriert auch. Ja, da muss man sich...
Aber auch eine gute Übung für den Hund.
Genau. Ja.
Immer alle 2 Meter stehen zu bleiben. Kann auch sehr auslastend, kann viel, viel auslastender sein für den Hund, als immer laufen zu dürfen. Das Schwierigste, was tatsächlich einige auch geschrieben haben, ist gar nicht unbedingt das eigene Kind oder die eigenen Kinder und der Hund, sondern Kinderbesuch. Also das Kinderbesuch vom Hund fernzuhalten, anstrengend, schreibt eine Hörerin, weil viele Kinder kein Gefühl für Tiere haben.
Ja. Ja, kann ich mir auch anstrengend vorstellen. Ist immer die Frage, welche Kinder kommen da zu Besuch und wie lange sind die Kinder da? Also wenn eine Freundin mit ihren Kindern kommt und ich weiß, es gibt gleich Chaos, dann tue ich meine Hunde weg. Da, weil meine Hunde haben nichts davon und ich habe auch nichts davon und meine Freundin auch nicht, weil wir permanent damit beschäftigt sind, das den Kindern irgendwie zu vermitteln, zu gucken, wo die Hunde sind und so weiter. Also da, und das finde ich auch völlig okay. Nicht jeder Mensch, nicht jedes Kind wird mit Hunden groß, nicht jeder macht da die Erfahrung, nicht jeder hat da das Gefühl und das finde ich ist auch völlig okay. Da ist immer die Frage, was ist das Ziel? Ne? Ist jetzt das Ziel, ich habe einen netten Nachmittag mit meiner Freundin und den Kindern, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, die Hunde wegzutun. Ist das Ziel...
Wegtun, meinst du, die sind dann einfach in einem anderen Raum zum Beispiel?
Entweder im Garten oder im anderen Raum, ne? Je nachdem, was man da so für Möglichkeiten hat. Deswegen auch die Sache, wie lange die Kinder da sind. Kommen die jetzt aber, weil das Ziel ist, dass die diesen Umgang mit dem Hund lernen, dann muss ich natürlich gucken, wie ich das aufbaue. Mhm. Das kann man natürlich auch machen. Dann würde ich das natürlich vernünftig vorbereiten und mich da auch mit meiner Freundin dann, also mit der Mutter oder dem Vater in dem Fall, besprechen, wie wir das angehen. Mhm. Genau. Und wenn es, kann ja auch sein, die Familie kommt, irgendwie mein Bruder mit seinen Kindern und die bleiben ein ganzes Wochenende, dann kann ich meine Hunde natürlich nicht das ganze Wochenende wegtun, also in einen anderen Raum. Da müsste ich mir dann auch überlegen, bringe ich meine Hunde vielleicht woanders unter, weil es dann für uns alle am entspanntesten ist? Oder sage ich auch da, nee, das kriegen wir schon irgendwie hin. Auch da hängt es davon ab, was sind das für Hunde, die ich habe, wie stressresistent sind die. Nur weil es mal trubelig ist mit Kindern, ist es ja auch nicht immer gleich schlimm. Ne? Für andere Hunde ist es schlimm, aber da muss ich natürlich auch gucken, was habe ich für Möglichkeiten, ja, was möchte ich.
Ja, also es gibt auf jeden Fall zwei Seiten. So grob zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen, es kann sehr, sehr anstrengend sein, je nach Lebenssituation mehr oder weniger und je nach Phase der Entwicklung von beiden, Kind und Hund. Ja, alles unter einen Hut zu bringen, ist so ein bisschen das große Thema. Wer vorher schon gut managen kann und der Hund schon gut managen kennt, ist klar im Vorteil. Dann gehen wir mal zu den ZuhörerInnen-Fragen. Ich habe ja schon angekündigt, es sind ein paar. Wir sortieren uns ein bisschen die wichtigen raus, die wir jetzt auch noch nicht mitgenommen haben mit dem, was wir bis jetzt schon besprochen haben. Und zwar fangen wir mal da an, was einige wissen wollten, nämlich am Anfang die Zusammenführung. Da kam so dieses Klischee auf. Erste Windel aus dem Krankenhaus mit nach Hause nehmen, ist da was dran? Hast du das schon mal gehört und was würdest du dazu sagen?
Ja, na klar, habe ich das schon gehört und es wurde auch früher gar nicht so selten gemacht. Und ja, was sage ich dazu? Also tatsächlich kann man es machen, schadet nicht. Ist die Frage, ich finde es eklig, ich habe es nicht gemacht. Ja, muss jeder für sich selber entscheiden.
Was erhofft man sich davon? Warum auch gerade die Windel, frage ich mich.
Naja, also man erhofft sich so ein bisschen, einmal ist es natürlich der Geruch, der dem Hund vertraut wird mit etwas und jetzt wird es eben eklig, etwas Leckerem. Also man sagt ja, dass die Hunde die Windel auslecken dürfen. Das
Ach,
heißt,
echt?
Ja, die verknüpfen.
Die Information ist bei mir noch nicht angekommen, okay.
Ja, also die Hunde verknüpfen etwas Leckeres quasi mit dem Babygeruch und genau, verbinden das. Dann positiv.
Jetzt mal so ganz dumm gefragt. Man ist 9 oder 10 Monate schwanger. Der Hund hängt die ganze Zeit mit einem rum. Und Hunde sind Nasentiere, deswegen kommt ja diese ganze Windelidee auf. So, der Hund weiß doch längst, dass man da ein Baby kriegt oder dass man, dass sich da was verändert. Und wenn man dann aus dem Krankenhaus kommt, statt dann da eine Windel irgendwie anzuliefern, merkt der Hund doch auch so am Geruch. Also so ein bisschen die Frage, warum trauen wir da so wenig den Hunden zu? Also da muss man doch nicht extra irgendwas anschleppen, oder?
Genau, aber dieses mit dem Windel nach Hause bringen, das kam ja, also da war ich noch Baby, also es ist schon über 30 Jahre her und da wussten wir vielleicht noch nicht so viel, das weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, es ist einfach noch eine sehr veraltete Methode, die sich so noch in den Köpfen festsetzt. Und wie gesagt, man kann es auch tatsächlich machen, je nachdem, was man für einen Hund hat. Klar riecht der Hund über diese 10 Monate Schwangerschaft die hormonelle Veränderung, also das auf jeden Fall. Dass der Hund jetzt weiß, da ist ein Baby im Anmarsch, das können wir natürlich schwierig belegen, weil wir das nicht wissen, was der Hund in seinem Kopf erwartet mit dieser Geruchsveränderung. Er spürt natürlich, dass da sich was verändert, die Frau verändert sich sowohl in ihrem Verhalten, es entsteht vielleicht ein neu eingerichtetes Zimmer. Also es verändert sich ganz viel im Alltag über einen sehr langen Zeitraum. Was ich aber tatsächlich auch entscheidend finde, ist, dass die Frau dann ja auch mit dem Säugling, sofern das Kind eben im Krankenhaus zur Welt gebracht wird, dann auch dort schon eine gewisse, ne, meistens ist man dann ja 2-3 Tage im Krankenhaus und dann kommt man gemeinsam nach Hause und dann hat sich der Geruch ja schon sehr vermischt. Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Genau, und da nicht zu denken, der Hund ist dann völlig überrascht, weil man auf einmal mit einem neuen Lebewesen dann da steht. Also ja, auch der Hund hatte seine Zeit vorbereitet zu sein, aber auch da ist jeder Hund anders, wie feinfühlig er dann darauf reagiert, ne?
Ja, also zusammenfassend kann man sagen, es ist halt ja auch ein Prozess und das auch mit dem Kind dann zusammenzuwachsen, mit der neuen Lebenssituation insgesamt ist ein Prozess und es ist verständlich, dass man da irgendwie das noch besser machen will oder besser planen will oder so, aber ja, es ist dann am Ende eh irgendwie auch individuell, oder?
Ja, total. Also ich kann das auch super verstehen. Man hat vorher die Zeit ganz intensiv mit seinem Hund verbracht und weiß nun, dass es bald vielleicht nicht mehr ganz so intensiv sein kann, weil eben dann ein neuer kleiner Mensch mit dabei ist, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird von ganz alleine und dass man da seinen Hund natürlich so gut es geht vorbereiten will. Das ist ja auch ein super schöner, richtiger Gedanke. Genau.
Genau, das haben wir eigentlich schon so ein bisschen mitbeantwortet, aber vielleicht nochmal, um es klarzustellen, kann ein Hund spüren, dass man schwanger ist? Also spüren weiß ich jetzt nicht, aber...
Wie gesagt, er kann Veränderungen riechen und wahrnehmen und...
Was er dann zuordnet, wissen wir nicht, aber dadurch, dass ja Säugetiere auch recht ähnlich sind, kann man denen da schon ein bisschen was zutrauen, so würde ich mal sagen. Was sind eure Erfahrungen zur Scheinträchtigkeit bei Hunden, wenn die Halterin schwanger ist?
Da habe ich tatsächlich keine Erfahrung bisher gemacht. Ich habe das wenig gehört, dass Hündin da eine Scheinträchtigkeit...
Ist deine Hündin kastriert oder, also du hast ja 2 Hündinnen, sind die während deiner Schwangerschaft intakt gewesen?
Genau, meine eine Hündin, die war schon kastriert, die Dackelhündin, und die andere Hündin wurde erst später kastriert, also bei meiner ersten Schwangerschaft war sie noch intakt und da habe ich keinerlei Veränderungen, was jetzt Scheinträchtigkeit angeht, bemerkt und habe es auch bei anderen Hündinnen, was jetzt nicht heißt, dass es das nicht gibt, aber ich kenne da einfach keine Hündin, bei denen das so war.
Also ich habe das tatsächlich schon gehört, dass Hündinnen da auch in ihrem Zyklus sich stark verändert haben mit Schwangerschaften. Ich selber bin ja aktuell schwanger und da habe ich keine Veränderung vermerkt. Vielleicht sogar im Gegenteil. Sie war sonst sehr, sehr aggressiv nach ihrer Läufigkeit und dieses Mal weniger. Das kann aber auch mit dem Umzug zusammenhängen. Also es gibt ja da viele Faktoren. Das heißt, ich kann das nicht so festmachen. Aber da habe ich auf jeden Fall jetzt nicht gemerkt, dass sie irgendwie jetzt stärkeren Milcheinschuss hatte oder sich da irgendwie solidarisch versucht hat, irgendwas zu machen. Also nee, ganz, ganz unbemerkt. Das heißt, wir haben jetzt keine Studie. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es auch Hündinnen gibt, die sich da so ein bisschen zyklusmäßig anpassen, auch wenn es so ein bisschen eine andere Art ist und es schwierig ist, sich dann wirklich anzupassen. Aber es muss nicht sein.
Nee, genau. Und das gilt ja auch für andere Dinge, ne? Die einen Hunde reagieren gestresst durch diese hormonelle Veränderung der Besitzerin, fangen an, sich vielleicht mal die Pfoten zu lecken oder die können das alles nicht zuordnen und verändern sich. Und andere Hunde, da hast du das Gefühl, die haben das gar nicht gemerkt. Also auch da gibt es ja feinfühlige Hunde und nicht so feinfühlige Hunde.
Ja, und zum Thema Schwangerschaft, da waren auch die Erfahrungen der ZuhörerInnen ganz, ganz unterschiedlich. Also einige haben geschrieben, dass die Hunde plötzlich viel enger an den geklebt haben und viel mehr kuscheln wollten und viel zugewandter waren. Andere haben sogar berichtet, dass der Hund am Anfang erstmal die ganze Zeit Durchfall bekommen hat und bevor die Frau wusste, dass sie schwanger ist, sie ganz starke Verhaltensveränderungen bei ihrem Hund wahrgenommen hat. Andere haben gesagt, nö, der war frech wie immer, also gar kein Unterschied. Wie war das bei dir? Gab es da Unterschiede in der Schwangerschaft, dass die Hunde sich irgendwie in ihrem Verhalten verändert haben?
Ja, ich finde die Frage tatsächlich immer selber gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich habe schon das Gefühl, dass es Veränderungen gab. Ich finde, man muss dann immer aufpassen, dass man es nicht ganz schnell auf die Schwangerschaft schiebt. Also ich kann ja nur sagen, wie es bei mir war. Zum Beispiel bei meiner Dackelhündin, da habe ich am Abend, als die Wehen für die tatsächliche Geburt dann losging, da klebte die tatsächlich an mir und da gibt es auch ein Foto, wie sie so an meinem Bauch liegt und ich hatte aber auch schon das Gefühl, es wird bald losgehen. Ja, am Ende hat meine Dackelhündin immer ganz viel bei mir gelegen, aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, nee, die merkt das jetzt, weiß ich nicht. Also damit will ich nur sagen, dass ich das gar nicht mehr so objektiv beurteilen kann. Und meine andere Hündin Nuri, die Mischlingshündin, die war durch diese geruchliche Veränderung, was auch immer sie dann da eben wahrgenommen hat während der Schwangerschaft, die war schon eher gestresst. Also das habe ich schon gemerkt. Die wollte viel im Garten sein, die ist auch manchmal so ein bisschen so über den Hof gelaufen und wusste nicht so richtig, wo sie hin soll. Also die hat das mit mir schon verbunden, dass ich irgendwie anders rieche, mich vielleicht ja auch schon anders verhalte. Ich war ja vielleicht auch ein bisschen gestresst. Ich habe das in der zweiten Schwangerschaft bei ihr tatsächlich noch deutlicher wahrgenommen als in der ersten. Vielleicht war ich auch ein bisschen gestresster, weil ich irgendwie mir schon zu viel Gedanken gemacht habe. Also da kann man ja auch nicht genau sagen, woran liegt das jetzt? Liegt das an meinem Verhalten oder tatsächlich an dieser hormonellen Veränderung, die sie da riecht? Bei ihr würde ich sagen, habe ich so das meiste gemerkt. Bei meinem Rüden, da habe ich nicht so viel gemerkt.
Ja, das würde ich auch so zusammenfassen, dass man das nicht so gut voneinander trennen kann. Also es ist ja ganz normal, dass man in einem Prozess, in dem man sich selber hormonell so stark verändert, vielleicht auch mehr das Bedürfnis hat zu kuscheln oder im Kopf sich mehr abgrenzt vom Hund, weil man mit anderen Sachen beschäftigt ist und ein neues Lebensthema losgestoßen wird. Also die Veränderungen, die man da selber durchgeht, da wirklich zu gucken, ist das jetzt, weil das vom Hund ausgeht oder ist es sozusagen das spiegelnde Verhalten des Hundes auf mein Verhalten? Und das kann man gar nicht so gut eigentlich trennen. Also ich würde behaupten bei mir aktuell, dass ich keine großen Veränderungen merke, aber ich auch immer so ein bisschen gucke, oh, sind sie jetzt näher? Ist es jetzt vielleicht deswegen? Und so ein bisschen dann vielleicht das auch schnell mal so ein bisschen reininterpretiere. Aber es lässt sich auch nicht ausschließen, ne? Dass da Hunde wirklich sagen, ey, du riechst plötzlich ganz anders und bei dir ist voll was los. Das ist, da ist irgendwas im Umbruch. Ich grenze mich mehr ab oder ich klebe mehr an dir oder so.
Mhm.
Okay, zurück zum Thema Schwangerschaft, zu unseren eigentlichen Fragen. Wir haben ja schon ein bisschen diesen Windelmythos angesprochen. Die erste Begegnung gestalten, das war so die häufigste Frage. Und tatsächlich gibt es da ganz, ganz viele Anleitungen im Internet. Es gibt YouTube-Videos, die sagen, ich würde das immer so machen. Es gibt die Fraktion von, auf jeden Fall, beide sollen gar nicht in Kontakt miteinander kommen und die dürfen, also der Hund muss von Anfang an lernen, dass er keine Verantwortung trägt. Und dann gibt es die Fraktion, die sagen, das Wichtigste ist, dass du denen Zeit lässt, sich kennenzulernen und dass der Hund ganz nah am Kind schnuffeln darf. Was würdest du sagen? Und wie hast du es gemacht?
Wie ich es gemacht habe, so würde ich es auch immer wieder machen. Tatsächlich halte ich viel davon und jetzt müssen wir aber voraussetzen, dass ich auch meine Hunde kenne und auch weiß, wie sie so mit Babys und Kindern im Allgemeinen sind und wir keine schwerwiegenden Probleme haben im Verhalten des Hundes. Und dann würde ich es tatsächlich immer relativ schnell so machen, dass die Hunde die Möglichkeit haben, zum Baby Kontakt aufzunehmen. Ich habe es so gemacht, ich bin nach Hause gekommen, das habe ich in beiden Fällen so gemacht. Meine Tochter, erstmal war sie dann beim Papa, dass meine Hunde sich über mich freuen konnten, als ich 3 Tage im Krankenhaus war. Die haben sich gefreut, das heißt, ich hatte die Hände frei, die konnten einmal ihren Dampf ablassen. Und dann habe ich meine Tochter auf den Schoß genommen und meine 3 Hunde durften kommen. Jetzt weiß ich, dass ich 3 Hunde habe, die nicht stürmisch sein werden. Das heißt, die sind angekommen und die beiden Hündinnen haben das Baby auch in beiden Fällen dann abgeschnuppert, haben gerochen. Ich habe meine Tochter natürlich dann auf dem Schoß, habe auch noch meinen Freund daneben sitzen gehabt und habe die Hände so ein bisschen vorm Gesicht, einfach was ich aus hygienischen Gründen nicht möchte, ist, dass meine Hunde das Gesicht ablecken des Babys. Also allgemein mag ich das auch bei Erwachsenen und bei Kindern nicht. Das heißt, das dürfen sie nicht, aber sie dürfen überall einmal riechen. Ich gucke natürlich ganz genau auf mein Kind in dem Moment, ob es sich wohlfühlt. Und sobald mein Kind irgendwie eine Angst verspürt, hat das auf jeden Fall Priorität. Ja. Und ich breche die Situation ab. Das war aber in beiden Fällen nicht so. Und es ist auch tatsächlich dann eine relativ kurze und unspektakuläre Geschichte gewesen. Also sie haben einmal geschnuppert und haben gesagt, ah ja, okay. Und dann haben sie sich auch wieder ihren anderen Interessen hingegeben. Mein Rüde ist nicht rangekommen, der fand es merkwürdig und dann musste er auch nicht kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, Ne, er hätte jederzeit kommen dürfen, wenn er das wieder gewollt hätte. Immer in meinem Beisein natürlich. Und so würde ich das auch immer empfehlen. Es gibt tatsächlich, und ich weiß nicht, was da der Hintergrund ist, aber es gibt relativ häufig die Ratschläge, dass der Hund nicht ranzukommen hat. Am besten die ersten 4 Wochen nicht. Der darf das Kinderzimmer nicht betreten. Der darf das Baby nicht beschnuppern, sondern erst nach einem gewissen Zeitraum wird er rangeholt. Was auch immer okay ist, wenn man sich als Mutter ganz, ganz unwohl mit dem Gedanken fühlt. Ne? Also ich muss immer auf mein eigenes Gefühl hören und sobald ich ein unwohles Bauchgefühl habe, vertraue ich dem, weil man ist, ne, haben wir auch schon drüber gesprochen, in so einer Alarmbereitschaft irgendwie, gerade als erste Mama vielleicht. Da muss ich mich immer gut mit dem fühlen, was ich mache. Aber ich finde, es soll ja so normal wie möglich sein, dass das Kind jetzt da ist. Und dann gestalte ich auch möglichst diese Erstkontaktsituation so normal wie möglich. Also sie dürfen jetzt wissen, wer bei ihnen in der Familie mitlebt und dann soll es auch relativ schnell wieder in den Alltag übergehen. Umso mehr ich die Hunde eben fernhalte von dem Baby, umso mehr rückt dieser Stellenwert des Babys ja auch nach oben und das Interesse wird immer größer des Hundes. Also wer ist da, warum darf ich da nicht hin? Das finde ich einfach unnatürlich irgendwie in meinem Familienleben so, ne? Ja, ich kann natürlich auch, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß einfach nicht, wie mein Hund reagiert, was ja viele nicht wissen, weil sie da vielleicht auch keine Babys im Freundeskreis haben, dann kann ich mir natürlich auch das Laufgitter zur Hilfe holen. Das heißt, ich kann vielleicht auch mein Baby ins Laufgitter legen. Man hat dann einfach nochmal eine Begrenzung und kann meinen Hund dann vielleicht ganz nah bei mir durch die Stäbe riechen lassen. Oder hinter einem Türgitter, dass ich mich hinter einem Türgitter auf den Boden setze mit meinem Baby und meinen Hund erstmal durchschnuppern lasse. Dann habe ich als Mutter vielleicht eher dieses sichere Gefühl, da ist eine Begrenzung, mein Hund kann nichts machen und trotzdem hat der Hund die Möglichkeit zu schnuppern.
Oder auch zum Beispiel, also wo du jetzt Management ansprichst, wenn der Hund es gewöhnt ist, immer einen Maulkorb immer mal zu tragen in unterschiedlichen Situationen. Jetzt nicht nur, wenn irgendwas Besonderes passiert, das wäre wieder nicht von Vorteil, dass der Hund einen Maulkorb anhat und die zweite Person hat den Hund vielleicht noch an der Leine. Also dass man da so ein bisschen managt, dass man sagt, ah okay, er verhält sich gut, dann lasse ich die Leine ein bisschen lockerer.
Genau, Leine ist auf jeden Fall auch ein gutes Hilfsmittel. Und Maulkorb, ja, da wirklich nur, wenn der Hund das richtig gut kennt, weil das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, wenn der Hund dann jetzt immer den Maulkorb drauf kriegt, wenn es den Babykontakt gibt, das ist natürlich...
Ja, dann ist es natürlich.
Und bei Maulkorb darf ich auch nicht vergessen, dass es auch für das Baby sehr, sehr unangenehm sein kann, ne? Also wenn der Maulkorb daran kann. Deswegen bin ich, Maulkorb ist wirklich für mich immer so weiter hinten in der Managementliste sozusagen. Und wie gesagt.
Und kleine Kinderfinger passen auch gut durch Maulkörbe durch.
Ja. Und wie gesagt, ich rede jetzt, wenn ich solche Empfehlungen gebe, rede ich halt von den Hunden, wo relativ klar ist, dass da keine Gefahr ausgeht. Ne? Wenn man weiß, man hat einen schwierigen Hund im Kontakt mit Menschen oder auch Hunde, die extrem doll so auf Laute reagieren, also so Stichwort Jagdhunde oder auch, wo dann so ein fehlgeleitetes Beutefangverhalten irgendwie ausgelöst werden kann durch das Schreien des Babys.
Ja, und das kann eben auch durch, zum Beispiel, wenn die viel mit Quietschetieren so bespaßt wurden, ne? Wenn Hunde immer auf Quietschetieren rumkauen und dieses Geräusch sozusagen dadurch immer wieder beißen, dann, das heißt jetzt auch nicht, dass er dann sofort das Kind beißt oder so, aber dass man dann ein bisschen mehr gucken muss, wie verhält er sich bei so Quietschgeräuschen.
Ja, auf jeden Fall. Damit muss ich immer rechnen und auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja jetzt eine Dackelhündin, die gar kein Ball jemals gespielt hat, die auch nie den Sinn darin gesehen hat, aber die tatsächlich sehr doll auf das Schreien reagiert hat, womit ich völlig überrascht wurde, weil sie das in sehr wenigen Situationen so gezeigt hat. Klar, wenn da irgendwie Kaninchen losquietschen, war das für mich nicht überraschend, dass meine Kurzhaar-Dackelhündin darauf reagiert. Dass sie das bei Babys macht, das wusste ich nicht. Jetzt war mein Vorteil, dass sie ein sehr kleiner Hund ist. Das heißt, es war sehr leicht für mich zu managen. Ne? Also das Baby war im Laufgitter und schon kam mein Hund da nicht mehr ran. Anders konnte ich meinen Hund auch gut wegtun, wieder in einen anderen Raum oder so. Und das hält auch meistens nur so wirklich die ersten Wochen an. Das erledigt sich dann umso, ja, besser, dass Lautieren auch gedeutet werden kann. Ne? Aber am Anfang, wenn Babys schreien, schreien sie ja, ich sage es mal, immer gleich, also recht ähnlich, weil es da ja immer irgendwie ums Überleben geht. Aber dass Hunde da eben drauf reagieren können, dass auch wenn der Erstkontakt super gestaltet wurde und gut geklappt hat. Ne? Also sobald das, damit muss man rechnen.
Was ich raushöre, ist, es gibt jetzt nicht die eine Technik und es gibt jetzt einen 10-Schritte-Ablaufplan, sondern macht nicht so ein Ding draus vielleicht, oder je weniger man ein Ding draus macht, desto weniger wird es ein Ding. Könnte man das so zusammenfassen?
Ja, schon. Ich denke schon, dass es, ja, es sollte natürlich gut überlegt sein, weil das, also weil es da natürlich um das Kind geht, ne? Also um die Sicherheit des Kindes. Und die muss natürlich zu 100% gewährleistet sein. Aber es muss so authentisch wie möglich irgendwie gestaltet.
Ja, also von der Stimmung, ne? Genau. Also jetzt, wenn man sich jetzt irgendwie, weiß nicht, Bücher dazu durchliest und so viel Artikel und YouTube-Videos und dann ist man ganz aufgeregt, weil der große Tag kommt, wo sich beide kennenlernen, dann bringt man das natürlich anders rüber, als wenn man sagt, ja, wir machen das in Ruhe, wir haben einen Plan, aber ja, ist halt jetzt so. Kommt klar, ist halt jetzt dabei. Ihr werdet es schon mitkriegen.
Genau, wobei natürlich die ja frisch gebackenen Mütter, was so Gelassenheit angeht und so, das ist natürlich ja auch nicht so leicht. Also es ist wirklich nicht so leicht, aber so wäre auf jeden Fall die Theorie, sagen wir es so. Und ja, es gibt nicht nur den einen Fahrplan. Am Ende, wie immer, hängt es ganz viel vom Hund ab und auch ganz viel von den frischen Eltern, was die an Gefühlen in dem Moment mitbringen, wie die Geburt war, alles, was natürlich auch da so passiert und dazugehört, auch was wir für ein Typ sind. Und am Ende müssen sich alle Beteiligten irgendwie mit ihrer Entscheidung wohlfühlen und keiner soll es nach Katalog machen, weil das in so einem Plan irgendwie erklärt wird. Und wenn ich von Anfang an denke, ich habe vielleicht den und den Ratgeber gelesen und das geht aber so gegen meine Natur, aber so soll man es machen. Und da sollte man schon merken, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Also, ja.
Würdest du denn teilweise empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, fürs Wochenbett die Hunde zum Beispiel in eine Pension zu geben oder zu anderen Familienmitgliedern oder so, dass man erstmal wirklich die Wochenbettzeit, gerade auch wenn man vielleicht eine schwierige Geburt hatte oder einen Kaiserschnitt und sich richtig gut erstmal erholen muss, dass man dann die Hunde erstmal auslagert und die dann später dazukommen?
Nee, auslagern würde ich pauschal nicht sagen. Auch da hängt es vielleicht von der Menge und Art der Hunde wieder ab, ne? Also natürlich soll eine Mutter sich in ihrem Wochenbett erholen und so wenig Stress wie möglich erfahren. Also auch da muss ich gucken, wie sind meine Bedingungen. Trotzdem ist es natürlich auch hier schön, wenn der Hund so viel wie möglich von Anfang an irgendwie dabei sein kann, um auch diesen Prozess mitzuerleben. Ich sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich jemanden habe, der mit meinen Hunden rausgeht. Also ob es der Papa ist, ob es die Oma ist oder ob es ein Dogwalker, Dogwalkerin ist. Das sollte ich abgeklärt haben im Vorwege. Und wenn ich merke, der Hund stresst mich in meinem Wochenbett, dann ist es auch völlig legitim zu sagen, Entschuldigung, du musst mal vielleicht für 1-2 Wochen Urlaub woanders machen. Also dann auch das völlig okay. Und grundsätzlich würde ich sagen, auch für Hunde ist es nicht schlimm, in der ersten Zeit dann mal hinten anzustehen, weil das werden sie automatisch.
Ja, das wäre schön, wenn sie das vorher eben schon kennen, dass sie mal nicht die Nummer 1 sind. Und also ich habe auch einige KundInnen, die Babys bekommen haben. Und ja, was wir eh im Grunde im Training machen, dass die Hunde lernen, dass sie nicht immer die Nummer 1 sind, keinen Thron gebaut bekommen und einfach mal so ein bisschen mehr mitlaufen dürfen im Alltag. Das kommt denen meistens wahnsinnig zugute, wenn dann das Baby da ist.
Ja, auf jeden Fall, genau. Das denke ich auch. Und klar weiß ich nicht, was ich für eine Geburt erleben werde. Also bei meiner ersten Tochter hatte ich einen ungeplanten Kaiserschnitt. Da war ich körperlich überhaupt nicht in der Lage dazu, überhaupt mit meinen Hunden vor die Tür zu gehen.
Wie lange, würdest du sagen, war das?
Also bei mir war es sehr lange. Tatsächlich habe ich glaube, 2-3 Wochen habe ich gebraucht, um überhaupt erstmal zu Fuß vom Hof wieder runterzukommen. Und dann habe ich auch noch länger wieder gebraucht, bis ich wirklich richtig wieder spazieren gehen konnte. Aber da ist auch jeder natürlich ein bisschen anders, ne? Wie schnell verheilen Narben und so weiter. Das ist bei jedem Menschen anders. Aber da, gut, waren meine Hunde natürlich auch wieder ganz, ganz viel im Garten. Jetzt habe ich auch 3 Hunde, die können auch miteinander toben im Garten dann. Aber da war ich, wie gesagt, selber nicht dazu in der Lage. Und das muss ich natürlich irgendwie vorausplanen, solche Eventualitäten. Und ansonsten waren meine Hunde einfach ganz, ganz viel dabei, wenn ich mit dem Baby gekuschelt habe. Und das finde ich auch gerade in der Anfangszeit schön, wenn man diese Kuschelmomente viel gemeinsam gestaltet. sowohl mit dem Baby alleine, nur das Baby und ich ganz viel oder der Papa, aber dann auch viel so gemeinsame Momente, vielleicht auf der Decke, auf dem Boden gemütlich machen und mal einen Hund dazu holen und dass man auch eben so diese Nähe langsam schafft. Und das habe ich tatsächlich ganz viel gemacht. Also ich weiß nicht, wie viele Fotos von uns gemeinsam irgendwie so auf dem Boden liegend.
Was würdest du sagen, sind No-Gos in der ersten Zeit nach der Geburt?
Ja, das muss jeder tatsächlich für sich selber festmachen. Ich persönlich, das habe ich eben schon gesagt, für mich geht es nicht, wenn der Hund dem Baby übers Gesicht leckt, was nicht heißt, dass das schlimm ist oder irgendwie sonst was für Krankheiten auslösen kann, aber kann es natürlich. Das ist was, da würde ich schon, weil das Baby auch eben nicht in der Lage ist, das zu äußern. Ne? Es kann noch nicht sich mitteilen, dass es das nicht mag. Klar, es kann anfangen zu schreien, aber es gibt keinen dazwischen. Also es kann nicht die Hände vors Gesicht machen und sich irgendwie schützen. Also das heißt, da auf jeden Fall den Schutzraum des Babys bewahren und immer diesen kleinen Abstand einhalten. Das finde ich schon wichtig. Ja, in einer ganz Anfangszeit finde ich, ist es No-Go, das Baby wirklich schreien zu lassen, weil der Hund raus muss, wollte ich gerade sagen. Aber wenn der Hund raus muss, muss er raus. Muss ich das Baby mitnehmen. Also ich glaube, das muss irgendwie jeder für sich selber festmachen, was er da möchte und was nicht.
Wie sieht es denn damit aus, Hund und Kind alleine zu lassen? Es wird ja häufig gesagt, das ist was man niemals, nie machen darf, weil man eben auch mit dem besterzogensten Hund nicht sagen kann, ob der vielleicht nicht irgendwo mal ins Beutefangverhalten, also in Jagdverhalten switchen kann, wo es eben nicht um Sozialverhalten geht, sondern das einfach wie so ein Schalter ist, der umgelegt wird, den man vielleicht auch vorher gar nicht unbedingt immer weiß. Aber natürlich auch aus Gründen des Sozialverhaltens kann da Mist passieren. Eine Hörerin schreibt, liebster Hund der Welt, kann ich ihn alleine mit Kindern lassen? In Klammern, er würde niemals beißen.
Ja, da wäre meine erste Frage, wie alt sind die Kinder? Und wie lange kennen Hunde und Hund und Kinder sich schon? Also das kann ich tatsächlich so nicht beantworten. Babys und Hunde lässt man nicht alleine. Und kleine Kinder und Hunde lässt man auch nicht alleine. Das sind immer schöne Vorsätze, die man haben kann und auch haben sollte. Der Alltag kommt trotzdem dazwischen. Ziel ist es immer, die bleiben nicht alleine, weil es kann immer irgendwas passieren. Es muss ja gar nicht in böser Absicht irgendwie gewesen sein. Ich würde auf jeden Fall immer tatsächlich, wenn man mit Kindern und Hunden zusammenlebt, immer zu so einem Laufgitter tendieren, wo ich mein Kind sicher ablegen kann, wenn ich mal schnell auf die Toilette möchte oder unter...
Was meinst du mit Laufgitter? So, dass du so einen gewissen Bereich irgendwie in einem Raum abtrennst mit oder...
Ablegen, also auch da kommt es natürlich wieder auf die Größe des Hundes drauf an. Also ich muss mein Kind auch mal sicher ablegen können, wenn ich mich mal kurz abwende. Ne, dass wenn ich jetzt mein Kind, also mein Baby zum Beispiel immer aufs Sofa lege, da hat der Hund ja freien Zutritt sozusagen. Genau, ein Laufgitter ist ja so ein... abgetrennter Bereich mit einer Matratze drin, wo ich mein Baby reinlegen kann, wo zum Beispiel, was ich ja vorhin sagte, mein Dackel nicht drankommt, auch wenn mein Baby laut Äußerung von sich gibt. Große Hunde, klar, kommen da trotzdem ran. Aber ja, man lässt Hunde und Kinder nicht alleine. Dann kommt es natürlich später auf das Alter des Kindes drauf an. Auch wieder, auch größere Kinder, ne, ist immer die Frage, was hat man für einen Hund? Welche Verantwortung muss mein Kind in dem Moment übernehmen für irgendwas? Es kann ja auch mal sein, dass es vielleicht gar nicht um das Kind geht und den Hund, sondern was ist, wenn dann es klingelt und es steht jemand vor der Tür, ne, und der Hund schießt aus der Tür raus und ist weg, zum Beispiel. Also auch das sind ja Dinge, das darf ja nicht in der Verantwortung meines Kindes liegen. Also da muss ich immer gucken, was habe ich für einen Hund und was heißt alleine lassen? Heißt alleine lassen, ich gehe duschen oder ich gehe einkaufen. Aber der Schutz des Kindes muss immer an erster Stelle stehen.
Und da eben, auch wenn man seinen Hund ganz gut kennt, man weiß viele Situationen vorher nicht, wie er in bestimmten Sachen reagiert, wenn ein Kind da ist. Und da, ja klar, je besser man sich kennt, desto besser. Und je besser man Hunde generell einschätzen kann und vielleicht auch weiß, wie die nochmal ein paar Überraschungen aus dem Hut zaubern können. Aber da lieber ein bisschen vorsichtiger immer mit sein.
Ja, lieber immer eine Nummer vorsichtiger, als da irgendwie zu fahrlässig. Ich kann den Gedanken natürlich verstehen, wenn man wirklich davon überzeugt ist. Aber es braucht ja nur sein, der Hund schläft, das Kind stolpert und erschreckt hoch. Und dann ist es nicht böse gemeint, dass er geschnappt hat, weil er sich erschrocken hat. Aber es ist dann passiert. Ich meine, das kann auch in meiner Anwesenheit passieren. Aber mit solchen Dingen muss man eben auch doch dann irgendwie immer im Hinterkopf rechnen.
Was würdest du sagen, ab wann kann ein Hund ein Kind ernst nehmen, so wie einen Erwachsenen?
Wenn das Kind erwachsen ist. Tatsächlich. Also
mit 18.
Genau. Ab dem 18. Geburtstag. Nein, aber schon meine ich das tatsächlich so, dass es auch so ist, wenn solange mein Kind ein Kind ist, hat es auch keinen Erziehungsauftrag und hat es auch nicht die Hauptverantwortung dem Hund gegenüber. Ja, Punkt eigentlich. Also tatsächlich können die Hunde das auch relativ gut unterscheiden. Und die einen Hunde, da klappt mit dem Kind alles super und sogar besser, weil das Kind vielleicht auch so eine Natürlichkeit mitbringt in der im Umgang mit dem Hund. Und andere Hunde wissen es aber ganz genau und können es so ein bisschen ausnutzen. Oder auch in der Pubertät können tatsächlich auch nochmal hormonell bedingte Veränderungen bei auch bei Jungs, ne, oder auch bei Mädchen dann auftreten, die auch nochmal was verändern im Verhalten des Hundes. Das heißt tatsächlich, wenn sie erwachsen sind.
Das heißt, unterschiedlich, wie gut Kinder die Grenzen von sich selber vermitteln können und trotzdem sollten sie eben nicht dafür verantwortlich sein. Also ich habe es in der Hundeschule manchmal, dass die Eltern sagen, ja, aber hast du nicht eine Möglichkeit, wie das Kind auch da das sagen kann? So, und wie das, und da sage ich immer, nee, ihr seid verantwortlich dafür. Natürlich, wenn das Kind irgendwie Lust hat, auch was zu lernen mit dem Hund oder so, dann darf man das gerne unterstützen, aber es hat einfach keine Verantwortung, dem Grenzen zu geben. Das Kind muss nicht dem Welpen die Beißhemmung beibringen oder sonst was. Das müssen einfach die Eltern machen.
Ja, genau. Das Kind kann super genutzt werden. Und wenn es da Spaß dran hat, dem Hund sowas wie Sitzplatz, Kunststücke beizubringen, Leckerlis verstecken, all was so im Trickbereich Spaß und Beschäftigung ist, da kann man die Kinder super mit einbeziehen. Und sobald es um Grenzen setzen und auch ums Durchsetzen geht, da haben die Kinder nichts verloren in diesem Bereich der Erziehung.
Was für Regeln sollten für beide gelten? Also jetzt haben wir ja sehr viel auch über die Hunde gesprochen, aber wenn wir so in die Realität von vielen Haushalten gucken, dann sehen wir ja oft auch einfach Kinder, die doll mal im Fell ziehen wollen oder halt einfach so rumkrapschen wollen oder am Schwanz ziehen, wenn der Hund nicht guckt oder den Hund irgendwie was zu essen reinschieben wollen, wenn er gerade auf seiner Decke liegt oder so. Das heißt, was würdest du sagen, gibt es da irgendwie so Grundsätze, was für Regeln oder was für Regeln gibt es auch bei dir zu Hause, die Kinder haben, was die Hunde betreffen?
Ja, genau, das hätte ich tatsächlich auch so eingeleitet, dass jeder seine eigenen Regeln zu Hause festlegen muss. Und für mich gibt es Regeln auch auf beiden Seiten. Es gibt Regeln für die Kinder im Umgang mit den Hunden und andersrum. Die Hunde haben auch Regeln im Umgang mit den Kindern. Bei mir zu Hause ist es so, wenn die Hunde fressen, wird da nicht rangegangen. Was, ne, zum einen hat der Hund, soll der Hund in Ruhe, ohne gehetzt zu werden, irgendwie die Möglichkeit haben zu fressen. Das heißt, sie werden tatsächlich meistens draußen gefüttert, weil da muss ich da nicht so drauf achten. Hat gleichzeitig auch wieder was im Umkehrschluss mit dem Schutz des Kindes zu tun. Dann gibt es so Regeln, die relativ festgelegt sind bei mir, so am Verhalten der Hunde und nicht an, ich sage jetzt mal, Örtlichkeiten. Also wenn meine Hunde irgendwo liegen und schlafen, dann werden sie in Ruhe gelassen. Das ist aber unabhängig jetzt vom eigenen Körbchen oder vom Teppich. Ich meine, gut, wenn sie sich jetzt entscheiden, mitten im Kinderzimmer auf dem Teppich zu liegen und dort zu schlafen, dann kann ich sagen, ja, okay, dann ein bisschen selber schuld, dann geht raus hier. weil das ist so der Raum der Kinder natürlich. Und tatsächlich suchen sich meine Hunde relativ häufig das Kinderzimmer aus, um sich da reinzulegen, weil die genießen auch irgendwie so dieses Drumherum, also so mittendrin zu sein, zu liegen und drumherum so im Geschehen. Das ist ja so ein bisschen, beobachten wir ja auch bei Hunden, die da mitten auf der Straße liegen, in der Einkaufszone oder die das einfach so ein bisschen genießen, dabei zu sein. Aber dann gibt es ganz klar die Regel, wenn sich mit dem Hund beschäftigt wird, ich sage jetzt mal so auf freiwilliger Basis, und der Hund zieht sich raus, dann wird nicht hinterhergegangen. Also dann hat er auch, ne, dann hat der Hund genug davon und dann akzeptiere ich das. Und das sind so bei mir tatsächlich, dass dem Hund nicht wehgetan wird, klar. Also das ist oberste Regel sowieso, die wird von Anfang an, und die vermittle ich auch meiner Kleintochter, wenn die, ne, mit 6 Monaten fange ich da schon an zu sagen, mit dem Ding wird vielleicht nicht auf den Hund gehauen oder wie wird der Hund, ne, ist, am Anfang sind die relativ grobmotorisch, aber trotzdem zeige ich von Anfang an, wie man einen Hund streichelt, dass man nicht am Schwanz zieht, also tatsächlich, ich wollte gerade sagen, sind meine Kinder noch nicht drauf gekommen, sind sie wirklich nicht, aber es ist auch gar nicht schlimm, wenn Kinder darauf kommen, weil sie wollen ja ausprobieren und sie müssen das ja lernen, ne? Aber das ist klar, also Hunden wird nicht wehgetan. Und sie werden nicht bedrängt. Und das ist was, das versuche ich dann auch viel über Körpersprache des Hundes so zu vermitteln. Ne? Also ich muss dann natürlich auch meinen Kindern erklären, woran erkennen sie, dass der Hund jetzt gerade da schläft oder dass ihm das zu viel ist. Oder draußen wird, wenn der Hund wegrennt, es wird nicht unbedingt hinterhergerannt. Also da... Das sind so unsere Regeln zu Hause und da muss ich natürlich immer gucken. Ich finde es immer schwierig, wenn meine Kinder nur lernen, wenn er im Körbchen ist, darfst du nicht hingehen. Wenn er da ist, darfst du nicht hingehen. Wenn das ist, dann darfst du da nicht hingehen. Dann lernen sie, da und da ist Tabu, aber es fehlt so, finde ich, oft die Vermittlung, wie sieht denn der Hund aus, was möchte der denn? Weil es gibt bei mir zu Hause gibt's super viele schöne Momente, wo sie gemeinsam tatsächlich im Hundekörbchen gelegen haben. Ne? Das heißt nicht, mein Hund hat da geschlafen und mein Kind kam dazu, das ist nicht erlaubt. Aber irgendwie haben sie beide den Weg da reingefunden und haben dann da gelegen. Und ich habe so viele Fotos, wo die Hunde da liegen und das genießen wirklich. Und denke halt so häufig, so Momente gehen halt dann häufig irgendwie verloren. Trotzdem auch hier wieder, Hund und Kind brauchen beide ihren Schutz. Also auch die Hunde müssen da natürlich geschützt werden vor Überdringlichkeiten. Und das haben wir jetzt auch eben schon an den Kommentaren gehört, die du vorgelesen hattest, ne? Dass es echt anstrengend sein kann, auch die Hunde zu schützen, weil man immer hinterher sein muss und sagen muss, nein, das darfst du jetzt nicht und da darfst du jetzt nicht hin. Und das ist zum Glück, wenn man es dann, ne, richtig macht, eine relativ kurze Phase der Kindesentwicklung, also weil sie schneien es dann ja irgendwann. Aber die Phase gibt es und die wird auf alle Eltern zukommen. Ne? Die Kinder gehen in den Drang, Erfahrung zu sammeln und auch Grenzen zu testen und was schon meine Kinder auch gemacht haben in Maßen. Also sie wussten, was sie beim Hund nicht dürfen und sie haben es gemacht und mich dabei angeguckt, weil sie wollten natürlich ausprobieren, was passiert denn, wenn ich es mache. Und damit muss ich rechnen und dann muss ich natürlich schneller sein. Ne?
So wie bei allen Jungtieren, immer dasselbe. Sie stellen Fragen und warten dann auf Antworten.
Ja, genau. Ja. Also sie, ganz klar. Und das ist natürlich blöd, wenn das dann zum Leid des Hundes passiert. Also da muss ich so vorausschauend sein und wissen, was mein Kind da jetzt gerade gleich vorhat und da dann dazwischen gehen. Also natürlich gilt irgendwie so die übergeordnete Regel, wie man halt mit Lebewesen umgeht. Ne? Man geht höflich miteinander um und ist nett zueinander.
Das heißt, für dich... Es ist mehr situativ, lernen, aufeinander zu gucken, auf die Kommunikation in der Gruppe zu gucken, auf die Stimmung in der Gruppe. Also ich sage jetzt Gruppe, also artübergreifende Gruppe von Menschen und Hunden, dass sie da sozusagen ein Gefühl entwickeln, was gerade Phase ist und was beim Gegenüber gerade ist, also beim Gegenüberhund dann in dem Fall, als zu sagen, starre Regeln, immer dieser Ort ist das und das, bis jetzt auf die Futtersituation.
Genau, so ist es bei mir, was auf jeden Fall richtig ist und was am Anfang auch auf jeden Fall mehr Arbeit macht, weil ich muss ja viel mehr hinterher sein.
Ja. Yeah.
Aber für mich eben einen Mehrwert hat. Was aber nicht heißt, dass diese Regeln, die vielleicht andere für sich aufstellen, nicht richtig sind, weil es gibt einfach andere Kinder, andere Hunde, die brauchen vielleicht viel klarere Regeln. Die müssen das vielleicht bildlich so aufgezeigt.
Oder auch Wohnsituationen, die so oder so sind.
Es gibt auch viel engere Wohnsituationen. Also auch da kann ich das nicht so pauschalisieren. Und das ist eben das, was ich häufig so schade finde, auch in dieser, ich sage jetzt mal, Kind- und Hund-Szene, dass es diese Regelkataloge gibt und nur die sind richtig. Und das, finde ich, ist eben nicht der Fall. Ich finde, hier muss es immer auch ein Stück weit auf Familie, auf Umfeld, auf Kinder, Hunde, Persönlichkeiten angepasst sein. Es gibt andere Kinder, da kann ich das vielleicht gar nicht jedes Mal wieder erklären. Die brauchen ganz klar ihre Linie und ihren Ablauf und dann machen diese Regeln Sinn. Genauso kann es ja auch sein, dass ich Hunde habe, wo das, ne, ich habe jetzt nur mal gut sehr entspannte, sehr nette Hunde, aber die hat auch nicht jeder. Und dann brauche ich auch für die Hunde viel klarere Regeln als vielleicht, dass meine Hunde brauchen. Also, und auch ich als Elternteil muss natürlich wissen, was mein Hund da körpersprachlich zeigt. Also auch nur, wenn ich mir selber sicher bin, dass ich das richtig lesen und einordnen kann, kann ich das so machen, wie ich es mache. Wenn ich selber nicht so richtig weiß, ah, mag mein Hund das jetzt oder nicht, ja okay, dann lieber einmal sagen, geh lieber nicht hin, bevor dann da was passiert. Genau.
Jetzt haben wir ja über die Regeln für die Kinder gesprochen. Was würdest du denn sagen, was für Regeln gibt es für die Hunde?
Genau wie meine Hunde das Recht auf Rückzug haben, haben auch meine Kinder natürlich das Recht auf hundefreie Momente oder hundefreie Zonen. Das heißt, wenn meine Kinder äußern, ihnen ist das hier zu eng oder was bei 3 Hunden in der Küche und 2 Kindern durchaus mal vorkommt, dass ich auch meine Hunde mal wegschicke sozusagen. Und gleichzeitig natürlich auch, also jetzt gerade ganz aktuell hat meine Rüde ein kleines Thema damit, über das Baby wird nicht rübergelaufen. Also wenn die irgendwie krabbelt und durch eine Tür will und er will da auch gerade durch, dann schießt er da ab und zu so durch. Das sind natürlich Dinge, die gehen gar nicht. Also auch da haben meine Hunde die Regeln ein bisschen Zurückhaltung und die Regeln, die mit mir im Umgang gelten, was Höflichkeit und Nettigkeit und so angeht, die gelten für meine Kinder genauso. Die werden nicht umgerannt. Ne? Es wird, wenn Hunde draußen toben, dann werden die Kinder, dann wird nicht bei den Kindern getobt. Oder meine Tochter auch, die ja wie gesagt, da sehr naturverbunden ist und auch gerne so Stöcker sammelt und damit rumläuft, da haben die Hunde nicht mal im Ansatz daran zu denken, irgendwie diese Stöcker aus der Hand zu reißen. Und das müssen die Hunde können. Da kann ich natürlich auch mal, je nachdem, was da für Hunde gerade sind, meiner Tochter sagen, leg die Stöcker mal lieber weg, weil ich weiß, da ist vielleicht der Mali, der da schneller mal drauf reagiert. Aber so, wenn es meine eigenen Hunde sind, das ist klar, solche Dinge dürfen nicht passieren. Und die Regeln gelten so für meine Hunde. Gut, dann gibt es natürlich noch die eigenen Regeln, die hat jede Familie für sich festgelegt, dürfen die Hunde aufs Sofa, ins Kinderbett und so weiter, das dürfen sie eben bei mir auch nicht, aber das ist, das muss jeder für sich entscheiden, außer der Dackel, der darf manchmal auch ins Bett, bei den Kindern.
Ja, du hast ja auch eben angesprochen, wie so das Interesse von Hund und Kind gegenüber so sein kann. Da habe ich unsere ZuhörerInnen gefragt, was sie im Zusammenleben mit Kind und Hund überrascht hat. Und da kam wirklich total schwarz und weiß beide Seiten. Also einmal kam, dass der Hype um den Hund seitens der Kinder nicht abbebt, über die Zeit auch nicht. Und dann aber auch Kinder, die sich erstaunlich wenig für den Hund interessieren. Oder auf der anderen Seite auch, wie stark die Verbindung zwischen Kind und Hund sein kann. Ja, dass es so ganz unterschiedlich eben auch sein kann, wie sich beide füreinander interessieren. Und da hast du ja auch schon erzählt, dass du da auch zwischen deinen Töchtern Unterschiede wahrnimmst, wie die sich interessieren. Also steckt man nicht drin, was man für ein Kind bekommt auch irgendwie. Und wie das dann so aussehen kann. Also auch da vielleicht nochmal so ein bisschen, ja, ihr könnt euch nicht komplett auf irgendwas einstellen, sondern Das ist alles normal.
Ja, also sowieso diese Vorbereitung oder diese ganze gedankliche Vorbereitung, die man da durchgeht, das ist echt, man weiß einfach nicht, wie es wird, wenn das Baby da ist. Man weiß auch nicht, ne, auch kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen, man lernt sich ja auch als Mutter nochmal neu kennen und man weiß erst recht nicht, was man für ein Baby kriegen wird. Und ja, genau, ich kann die Unterschiede zu Hause gut machen. Zu was du sagtest, die Begeisterung, die auch beim Kind nicht abebbt, auch da muss ich immer gucken. Also meine große Tochter ist begeistert von unseren Hunden, aber es ist auch trotzdem alles so normal für sie. Also es ist, es gibt auch noch viel außerhalb der Hunde, sage ich jetzt mal. Und ich habe das auch schon öfter erlebt, dass das Kind dann durchgehend zu Hause nur hinter den eigenen Hunden hinterher ist. Und da würde ich auch nochmal dazu eben appellieren, so wie wir dann vielleicht auch vorhin schon gesprochen haben, dass es eben von Anfang an dieses normale Zusammenleben sein sollte. Also auch hier, wenn ich immer, so wie wir am Anfang gesagt haben bei der Zusammenführung, ne, der Hund darf vielleicht die ersten Wochen nicht zum Kind, dann hat das Kind eben diesen Stellenwert und andersrum wird es ja genauso sein. Also wenn der Hund immer diese Exklusivposition hat und nein, du darfst auf gar keinen Fall jetzt zu dem Hund hin und nein, das darfst du nicht, dann nutzt das Kind natürlich die Momente, wo es das kann, da extrem hinterher zu sein. Also dass man wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses, ja, wir sind jetzt eine Familie und wir leben hier zusammen und jeder hat mal seine Zeit für sich, aber wir haben auch viel Zeit gemeinsam. Da kann ich dem natürlich auch so ein bisschen entgegenwirken, dass so dieses anstrengende Interesse, was man da eben manchmal spürt bei den eigenen Kindern, dass das auch so ein bisschen abebbt. Konzept im Positiven.
Und natürlich auch, was die Eltern vorleben, ne? Also welchen Stellenwert der Hund für die Eltern hat. Also wenn die auch andauernd mit dem Hund beschäftigt sind und es gewöhnt sind, vielleicht auch aus der Zeit vorher, also ich meine, ist ja dann nicht mehr so möglich unbedingt, aber wenn der Hund so ein riesiges Thema andauernd ist, dann werden das die Kinder natürlich auch übernehmen oder wahrscheinlicher übernehmen.
Ja.
Oder im Gegenteil, sie sagen, oh, es geht immer nur um den Hund.
Ich wollte gerade sagen, sie finden den Hund richtig scheiße. Könnte auch mal passieren.
Ja, wir haben ja gesagt, also du hast ja beschrieben, wie du eine Zusammenführung empfehlen würdest, wenn es jetzt das eigene Kind ist. Wenn jetzt haben die HörerInnen aber gefragt, sie gehen zu einer Freundin zu Besuch mit ihrem Hund und da ist ein Baby. Was würdest du für so eine Situation empfehlen?
Ja, ich würde auch da mich richtig gut mit, ich würde mal sagen, meiner Freundin, die dann ja die Mutter ist, absprechen. Das heißt, ich würde vorher ganz klar mit ihr vereinbaren, was ist für sie okay und wo sind ihre Grenzen im Umgang mit dem Baby. Und ich würde es tatsächlich relativ ähnlich gestalten. Auch da ist das Baby bei der Mutter. Ich würde mal gucken, wie mein Hund schon reingeht in den Raum. Ne? Das, auch da, der Hund weiß in dem Moment schon, dass da ein Baby im Raum sein wird oder wird es ja riechen, dass da was ist. Und würde einfach mal gucken, auch da, was mein Hund so zeigt und wird dann gucken, wie wichtig ist es denn, dass mein Hund dem Baby so nahe kommt. Also da würde ich tatsächlich dann so ein bisschen schauen, ja, lasse ich meinen Hund ran und wenn nicht, weil ich irgendwie das nicht so richtig einschätzen kann, ist ja auch die Frage, warum soll denn mein Hund so dicht an ein, ich sag jetzt mal, fremdes Baby, ne? Wenn es jetzt vielleicht meine Nichte ist und ich möchte auch da, dass die viel Zeit miteinander verbringen, weil wir auch irgendwie alle eng beieinander wohnen und die sich viel sehen würden, dann ist es vielleicht auch wieder was anderes. Dann würde ich sagen, ja, okay, dann probieren wir das mal wirklich auch so zu gestalten und dann würde ich es tatsächlich relativ ähnlich machen. Dann wäre ich sehr, sehr dicht bei meinem Hund. Auch mit Leine und tatsächlich würde ich da dann auch erstmal gucken, dass man das eventuell hinterm Laufgitter hat oder hinterm Hund. Es kommt ja auch immer darauf an, was habe ich für ein Kaliber an Hund, ne? Also wie gut kann ich den auch halten, wenn er hin will und ich will es nicht mehr. Und auch da gehe ich, habe ich jetzt auch erstmal so das Bild im Kopf, ich gehe mal davon aus, dass mein Hund nett ist, weil wenn ich davon ausgehe, mein Hund ist nicht nett, dann mache ich das ja auch eigentlich gar nicht. Also wenn ich jetzt weiß, mein Hund...
Das wäre gut, ja.
...Kindern gegenüber nicht so tolerant und findet die nicht so toll, dann...
Genau, ich glaube, die Frage ist so ein bisschen von jemandem auch, wo... Hier steht noch dazu, Frage nach Management, wenn Hunde keine Kinder gewöhnt sind. Also wie gehe ich überhaupt damit um, wenn ich zu einer Freundin nach Hause gehe und da sind kleine Kinder oder ein Baby und mein Hund kennt es überhaupt nicht, dass das quietscht und sonst...
Ja, dann hoffe ich natürlich, dass ich meinen Hund einfach schon so gut kenne, dass ich auch sehen kann, was zeigt er mir körpersprachlich. Hat er Stress? Hat er keinen Stress? Will er hin? Will er nicht hin? Ich sage jetzt mal, er darf hin, wenn er möchte, in einem adäquaten Tempo. Ich begleite ihn dabei sehr eng und je nach Alter des Kindes bereite ich das natürlich mit den Kindern vor oder bin auch mit den Kindern in Kontakt, mit der Mutter wie gesagt sowieso. Und sobald die Kinder in der Lage sind zu füttern, würde ich das immer schön über Futter auch machen und über vielleicht, wenn mein Hund was gerne macht, so was auch immer toll ist, wenn die Hunde gerne irgendwie was machen, würde ich das Kind gleich damit einbeziehen und sagen, sag dem Hund mal Sitz und dann kriegt er ein Leckerli. Also ich würde da ganz schnell darüber gehen, dass die Hunde da eine positive Verknüpfung herstellen. Wenn ich mir eben so unsicher bin. Ne? Ansonsten auch hier wieder ja, so ein bisschen gucken, dass man den Hype nicht zu groß macht. Und, was immer toll ist, also meine Dackelhündin liebt Maxikosis, weil da immer irgendwelche Kekskrümel drin zu finden sind. Also die hat das total damit verbunden und ich finde, so kann man das auch tatsächlich ein bisschen aufbauen. Also das schadet in dem Moment nichts, auch mal zu sagen, das macht man mal über Futter so ein bisschen das Kind toll.
Mhm. Ja. Wenn man nicht einen Hund hat, der schon eine riesen Erwartungshaltung hat und immer komplett ausrastet, wenn ein Kind sieht vor Freude, dann vielleicht lieber ein DS.
Ja, ne, dann weiß ich ja, wie mein Hund auf Kinder reagiert. Dann ist das ja, hat das ja nichts mit der ersten Situation zu tun, aber genau, ja. Und auch da, natürlich sollte der Hund das Futter dann auch so nehmen, dass das Kind hinterher noch alle Finger dran hat und keine Schmerzen hat, wenn der Hund das Leckerli nimmt. Also das zählt dann natürlich auch wieder dazu, aber kann sie ja auf den Boden werfen oder das gestalten, genau.
Ja, dann nochmal zum Thema Schwangerschaft. Da, es gibt ja ganz viele HörerInnen auch, die vielleicht noch keine Kinder haben, aber sich das irgendwann mal vorstellen können. Und da kam auch einiges von ZuhörerInnen, da habe ich gefragt, was waren denn so Sorgen und Ängste in der Schwangerschaft, wie das dann mit dem Hund werden könnte. Da haben wir ja schon ein paar Sachen angesprochen. Und ansonsten war ein großes Thema, was auch nochmal in den ZuhörerInnen-Fragen vorkam, wie ist es denn überhaupt mit dem Spazieren gehen in der Schwangerschaft. Also natürlich, wie weit ist es dann wirklich möglich? Also es ist natürlich auch unterschiedlich, je nachdem, wie die Schwangerschaft verläuft. Aber geht das so? Kann man überhaupt noch spazieren gehen? Bis zu welcher Zeit kann man gut spazieren gehen? Und dann eben auch, was ist, wenn man da so ein bisschen speziellere Hunde hat, die vielleicht an der Leine pöbeln oder auch in einer Umgebung wohnt, wo man nicht eben aus dem Weg gehen kann und es auch sein kann, dass mal ein anderer Hund angerannt kommt. Da ist es ja, also ich hatte auch zum Beispiel letztens eine Situation, wo ein Hund uns konkret verfolgt hat, der der so gewirkt hat, dass ich dem jetzt auch nicht unbedingt begegnen wollte. Und da war ich schon echt richtig sauer auf den Menschen, der seinen Hund nicht zurückrufen konnte, weil ich überhaupt keinen Bock hatte, dass mir da irgendwie ein Hund in den Bauch springt, weil er einfach grenzenlos ist und mich anspringt zum Beispiel. Genau, also dröseln wir mal auf. Jetzt ganz viele Sachen auf einmal. Die erste Frage wäre erstmal so, Einschränkungen durch die Schwangerschaft. Wie ist es da, mit dem Hund spazieren zu gehen?
Ja, also das ist tatsächlich was ich nicht beantworten kann. Das muss immer in der Absprache mit der mit dem behandelnden Arzt, mit der behandelnden Ärztin stattfinden. Wenn aber eine Schwangerschaft, davon gehen wir jetzt mal aus, normal verläuft, dann kann man auch bis zum Schluss mit dem Hund spazieren gehen. Also da kann ich dann vielleicht auch wieder nur von mir sprechen. Ich hatte in beiden Fällen eine sehr gut unkompliziert verlaufende Schwangerschaft. Ich hatte auch keine Wassereinlagerung und konnte tatsächlich bis zum letzten Tag der Schwangerschaft bin ich die normalen Runden mit meinen Hunden gegangen. Aber das heißt nicht, dass das jede Frau kann. Manche fühlen sich auch am Ende nicht mehr wohl. Ne? Es macht einfach, jeder Schritt ist schwer. Dann gibt es vielleicht Wassereinlagerung. Entweder übernimmt dann der Partner oder die Partnerin die Runden. Also ich organisiere mir ja auch im besten Falle für meine Wochenbettzeit habe ich ja auch sichergestellt, dass mein Hund irgendwie rauskommt. Und so kann ich das natürlich auch für Ende der Schwangerschaft organisieren. Da muss, wie gesagt, jeder für sich gucken, wie er sich wohlfühlt. Und auch da würde ich auch immer sagen, nur solange ihr euch damit gut und wohl fühlt, weil solche Situationen, dass einem vielleicht eben auch Hunde entgegenkommen oder dass da Schwierigkeiten geben kann, das kann natürlich immer passieren.
Je nachdem auch, wie man wohnt eben so, ne? Also
klar, wie man wohnt, muss ich noch lange zu dem Ort hin, wo ich dann spazieren gehe, kann ich vor die Haustür gehen, habe ich einen Garten, habe ich keinen Garten. Auch da, wenn am Ende der Schwangerschaft der Hund eben dann noch viel im Garten laufen muss, dann ist das halt mal so. Es kommen ja auch wieder andere Zeiten, ne? Und dass wir uns da versuchen, auch ein bisschen vom Kopf frei zu machen, dass es dem Hund dann immer automatisch nicht mehr so gut geht wie vorher. Dann, ne, ich kann ja dann auch andere Momente schaffen, die ich irgendwie als Ausgleich mache. Da mache ich halt eher mal drin wieder ein Spiel mit meinem Hund oder eine Beschäftigung im Haus, die für mich nicht mehr so anstrengend ist und versuche das eben anders wieder auszugleichen.
Also ich kann für mich sprechen, dass meine Hebammen sich immer ganz doll freuen, dass ich immer so viel im Wald unterwegs bin und so viel laufe. Also da kann man auch eher mal so den gesundheitlichen Vorteil rausstellen, dass so viel Bewegung ja eben auch sehr, sehr gut sein kann in der Schwangerschaft. Vor allem, es ist ja eine total gesunde Bewegung, weil man macht ja jetzt keinen krassen Hochleistungssport. Also es ist natürlich, kann auch sein, dass das bei manchen weiterhin möglich ist, wenn die das gewöhnt sind oder so. Aber dieses einfach Laufen, vielleicht auch in einem guten Tempo laufen, kontinuierlich draußen, im besten Fall bei guter Luft im Wald oder so und in der Natur, den Kopf vielleicht auch dann so ein bisschen frei bekommen durch die Natur, das ist ja sehr, sehr entspannt. Und wer weiß, vielleicht lernt das Baby im Bauch dann auch schon immer, wenn so diese Waldbewegung, wenn so geschuckelt wird, dann schlafe ich vielleicht auch später im Tragetuch besser ein.
Ja, genau. Also wie gesagt, solange man dazu gesundheitlich in der Lage ist, auf jeden Fall. Nun haben jetzt alle nicht immer alle das Glück, dass sie so lange, ne, gehen dürfen in der Schwangerschaft. Viele haben dann ja auch irgendwie die Einschränkung, dass sie sich nicht mehr so viel bewegen dürfen. Aber das macht eigentlich nur wieder deutlich, dass man das eben nicht pauschalisieren kann und dass jeder für sich entscheiden muss. Ja.
Genau, und im Zweifelsfall mit Hebammen oder Ärztinnen absprechen. Wie sieht es denn jetzt aber aus, wenn ich so ein bisschen speziellere Hunde habe, die vielleicht nicht immer perfekt an der Leine laufen oder vielleicht sogar an der Leine pöbeln? Wie ist das da?
Ja, optimalerweise ist es natürlich so, dass ich auch das vernünftig vorbereite, was so die Leinführigkeit angeht. Auch da, ne, die Hunde, die es vorher schon gut können, sind die Menschen jetzt wieder klar im Vorteil, weil auch das in der Schwangerschaft natürlich herausfordernder sein kann und auch später mit Kinderwagen, wenn der Hund nicht vernünftig an der Leine laufen kann, ist es echt schwierig, spazieren zu gehen mit Kinderwagen und auch Kindern, auch wenn die Kinder gerade Laufrad fahren können und dann ist da der Hund, der irgendwie in die Leine zieht und stürzt. Also da macht man es sich tatsächlich in vielen Dingen natürlich einfacher, wenn die Hunde das von vornherein gut gelernt haben. Jetzt gibt es aber eben auch speziellere Hunde, da kann man sich viel Mühe geben und es wird immer ein Thema bleiben, draußen auch auf Artgenossen zu treffen. Da wäre ich sowohl in der Schwangerschaft als auch mit kleinen Kindern, muss man echt gucken, wie man das hinkriegt. Man ist in der Schwangerschaft einfach gefährdeter, ne? Wenn man da stürzt, weil der Hund in die Leine springt, das ist einfach nochmal ein Tick gefährlicher, als es ohnehin schon sein kann. Und da würde ich dann immer raten, entweder wirklich, sobald ich das weiß, dass ich schwanger bin, noch gezielter ins Training zu gehen und zu gucken, ist das was, wo man noch was rausholen kann? Oder muss ich es tatsächlich auch hier wieder anders managen? Ne? Muss ich dann, ich sage jetzt mal zum eigenen Schutz, und das ist wirklich dann nur Management, ich sehe da vorne kommt jemand und mein Hund wird am Baum festgebunden, damit ich nicht umgezogen werde. Das hat dann nichts mit Erziehung zu tun, aber es ist in dem Moment bin ich einfach, ja, geschützt. Optimalerweise habe ich natürlich jemanden dabei, der dann vielleicht auch meinen Hund übernehmen kann und auch da, wenn es dann der Partner oder die Partnerin einfach auch übernehmen kann, ist es natürlich auch gut. Ja, da muss man wirklich dann, je nachdem, ob man bei einer Hundeschule angebunden ist oder nicht, vielleicht da nochmal ins gemeinsame Training oder dann eben Management gehen. Auch da, ne, was hat Größe des Hundes und so weiter, das spielt dann ja da alles mit rein.
Na, also ich habe eine Hündin, die flüchtet, sobald ein Auto mit einem sehr lauten Geräusch oder ein Traktor zu schnell an ihr vorbeifährt. Aber ich bin es so gewohnt, meine Bewegungen sind so daran angepasst, dass da praktisch also kein größeres Risiko jetzt besteht, irgendwie zu stürzen oder so. Oder pöbelt auch mal auf Entfernung, wenn sie einen Menschen ganz weit weg sieht, den sie gruselig findet oder so. Das ist wirklich überhaupt gar kein Problem in meinem Alltag, in meiner Situation, weil ich eben die Bewegungen der Hunde gut kenne, weil ich da gut mit umgehen kann, weil ich mein Management für die Situation gefunden habe. Also, dass ihr da jetzt keine Angst bekommt, das ist auch weiterhin, also ich hätte im Vorhinein von der Schwangerschaft gedacht, dass viel weniger möglich ist oder dass man viel eingeschränkter ist tatsächlich oder viel ängstlicher dann auch mit dem Körper oder so, aber man hat ja da schon noch irgendwie auch so eine Hülle drumrum und eine Gebärmutter. Und also es ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen gewissen Grad geschützt und es ist auch gut, sich weiter zu bewegen. Also ich unterrichte ja zum Beispiel auch ganz normal weiter, aber es ist ganz klar, dass ich bei gewissen Hundetypen vielleicht auch Stunden mal nicht geben würde, wo einfach, ja, ich vielleicht auch weiß, dass die Menschen die nicht so gut halten können und die ein sehr hohes Aggressionspotenzial haben oder so.
Ja, klar, das Baby ist immer noch gut eingebettet, aber und auch wir, ne, die Schwangerschaft ist auch ein Prozess. Auch wir lernen uns mit der Schwangerschaft da irgendwie anders, vielleicht damit mit Situationen umzugehen oder anders zu bewegen. Wir sind ja auch nicht von heute auf morgen plötzlich, haben wir einen dicken Bauch und sind völlig überrascht davon. Wir haben ja auch eine Möglichkeit, uns eben an unseren neuen Zustand zu gewöhnen und jeweilige Situationen dann anzupassen.
Ja, voll. Und halt einfach so ein bisschen auf den Körper hören und auch gucken, solche Situationen wie Pöbeln kann total unkompliziert für den einen oder anderen sein und für die andere Person total die schwierige Sache. Was finde ich schwieriger ist es eher Hundekacke aufzuheben, vielleicht, dass der Kreislauf manchmal nicht so stabil ist und so ein schnelles Hoch- und Runtergehen, dass man damit gar nicht so rechnet oder dann eben auch, wenn der Bauch größer wird, ne, dass das auch ein Thema werden kann. Also da dann vielleicht gucken, wo der Hund dann macht, ob das dann eine Fläche ist, wo es vielleicht möglich ist oder sich da irgendwas anderes ausdenken oder halt einfach langsam machen.
Oder da kommt dann mein kleines Ergotherapeutinnenherz wieder zum Vorschein, dass man sich dann Hilfsmittel sucht, um quasi aus der Situation das Bestmögliche zu machen. Also vielleicht muss man dann mit einer kleinen Schaufel und Hake unterwegs sein, dass man sich nicht mehr bücken muss.
Genau, das ist eine gute Idee.
Also dass man sich da was sucht zur Unterstützung, genau. Ja, und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, ist nochmal, um auf diese Pöbelsituation zurückzukommen oder an der Leine die Situation, dass es natürlich auch so sein kann, dass ich auch anders reagiere als vorher. Ich habe es vielleicht lange Zeit gelassen hingenommen, dass mein Hund pöbelt und auf einmal stresst es mich enorm, weil auch ich, ne, wie gesagt, ja, verändert bin, sowohl hormonell als auch vielleicht gedanklich. Auf einmal es auf mich niederprasselt, weil ich denke, wie soll das bloß werden? Also ist auch nicht zu vergessen und auch das überträgt sich ja wieder auf den Hund, ne?
Also was die ZuhörerInnen berichtet haben, waren viele Ängste, die sie vorher hatten, aber auch viele Sachen, die sich überhaupt nicht so bestätigt haben. Also zum Beispiel war es für viele eine Horrorvorstellung, mit Kind und Hund spazieren zu gehen. Und jetzt ist es eigentlich ganz schön für einige. Ist ja auch mal ganz schön, oder? Frauen, die geschrieben haben, sie sind in der Schwangerschaft viel, viel mehr mit ihrem Hund gelaufen, weil sie vielleicht mehr Zeit hatten, weil sie dann aufgehört haben zu arbeiten. Und es war total toll, weil sie eben sich viel mehr bewegt haben als vorher. So, also auch eine Bereicherung in dem Sinne. Aber eben auch viele, die geschrieben haben, dass der Hund draußen mehr in so einen Beschützermodus gekommen ist. Da weiß man natürlich auch nicht, ist die Ursache vielleicht auch, dass die Frau sich anders verhält und generell sich anders bewegt mit dem Körper und sagt, ich bin ein bisschen wackeliger oder ich selber bekomme schneller einen hohen Puls, wenn irgendwie ein anderer Hund auf mich zurennt oder mir ein anderer Mensch zu nahe kommt. Also da verändert man sich ja auch. Oder ist es wirklich der Hund, der jetzt irgendwie da wegen den Hormonen was überträgt? Ja, das wäre ja auch so ein Beratungsthema, womit man dann mal in der Hundeschule gucken könnte, wenn das einen stark belastet. Eine Hörerin hat geschrieben, mein Rüde hat mir Grasbüschel gebracht, wenn ich beim Gassi kotzen musste.
Das ist ja spannend. Ich wollte gerade sagen, na, das ist ja interessant, ja.
Ja, das kann natürlich auch noch eine Einschränkung sein, eher so die ersten Monate, dass es danach ganz nett wird und dass man dann im Wald kotzen muss oder so. Oder gar nicht sich so viel bewegen will, weil man sonst sich übergeben muss, kann natürlich auch eine Sache sein, wo man vorher überlegen muss, gibt es jemand, der dann halt auch wirklich mal 3 Monate mit dem Hund spazieren gehen könnte, wenn ich komplett außer Gefecht bin, sobald ich mich bewege, ich da eine sehr, sehr starke Übelkeit zum Beispiel habe.
Ja, oder der Hund dann vielleicht auch wieder andersrum der Motivator sein kann, zu sagen, ich springe jetzt mal über meinen Schatten und eigentlich würde ich hier lieber liegen bleiben, aber man aktiviert sich vielleicht doch mal und geht raus und merkt an der frischen Luft, man atmet durch, man geht langsam, also was nicht heißt, dass es einem dann immer besser geht, aber es kann natürlich durchaus auch mal so sein, dass da dann wieder der positive Aspekt reinfließt.
Ja, noch eine letzte Frage und zwar, jetzt haben wir ja sehr viel darüber gesprochen, dass es irgendwie ja ganz gut läuft oder dass sie sich aneinander gewöhnen, aber es kann natürlich auch die Situation kommen, dass es gar nicht läuft, wie man sich das vorgestellt hat und richtig davon überrascht und überrollt wird, dass es richtig, richtig schwierig ist. Was würdest du sagen, was sind dann die Möglichkeiten für, es passt überhaupt nicht mit Hund und Kind?
Also es kann natürlich verschiedene Ursachen haben oder verschiedene Szenarien können da auftreten. Also vielleicht war mein Hund, der eigentlich immer ganz entspannt war, kann es jetzt sein, dass der wirklich doll gestresst ist durch die Kinder oder durch mich, durch mein anderes Verhalten, was ich irgendwie an den Tag lege. Und da würde ich mir tatsächlich dann auch immer eine gute Beratung heranziehen. Auch da zum Beispiel, meine eine Hündin war in dem ersten Jahr auch relativ gestresst durch das, ich habe lange gedacht, es ist durch das Schreien. Im Nachhinein weiß ich, die war gestresst, weil ich gestresst war. Im ersten Lebensjahr war ich einfach bei meiner ersten Tochter doch recht gestresst, war auch selber dann noch darüber sehr überrascht, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und im Nachhinein weiß ich, die war total gestresst, weil ich super angespannt in vielen Momenten war. Und da hat es sich gelohnt, dran zu bleiben, sage ich jetzt mal. Ne? Die hatte ihren Freiraum, die wollte dann auch da wieder viel draußen sein, das durfte sie. Und mittlerweile ist sie mit meiner Tochter super eng, die liebt die über alles und da ist von Stress irgendwie keine Rede mehr. Aber es gibt eben auch Hunde, da erholt sich das nicht. Die sind dann wirklich vielleicht auch durch das Kind gestresst oder sie werden gestresst, wenn es beginnt zu krabbeln, zu laufen. Also es entsteht wirklich so ein Dauerstress. Und dann muss ich doch verantwortungsvoll handeln und wirklich überlegen, ist mein Hund hier noch glücklich bei uns? Und macht es Sinn, daran zu arbeiten, wo ich erstmal immer sagen würde, ja, guckt halt, wo es herkommt, kann man das verändern? Und nein, man kann es nicht bei allen Hunden irgendwie anpassen und verändern. Und dann muss ich doch gucken, ist mein Hund vielleicht woanders einfach glücklicher? Und dann finde ich, ist das auch völlig okay. Und dann hat es auch nichts damit zu tun, weil das Kind kommt, wird der Hund abgeschoben. Sondern ich handle doch in dem Moment für meinen Hund, den ich wirklich liebe und dem ich ein Leben ohne Stress wünsche. Und dann finde ich immer, ist es doch die richtige Entscheidung. Gleichzeitig kann es auch passieren, dass vielleicht ja, Aggressionen gegenüber dem Kind vorherrschen. Ne? Vielleicht habe ich auch schon ein Kind, ich schaffe mir einen Hund an und merke, oh, der kann mit Kindern gar nicht. Oder er kann eben dann auch nicht mit, war schon da und das Kind kommt und er kann nicht mit Kindern. Und es ist auch was, was ein durchgehendes Management eben in Anspruch nimmt. Und da kann ich nur ganz klar sagen, der Schutz des Kindes hat Vorrang. Sobald mein Kind im eigenen häuslichen Umfeld nicht sicher ist, hat der Hund da, also dann auch dann muss ich wirklich zum Schutz meines Kindes doch handeln und sagen, der Hund muss vielleicht dann doch woanders leben, wo eben keine Kinder sind, wo auch der Hund wieder mehr Freiräume hat, sich vielleicht freier wieder im Haus bewegen kann. Wenn mein Kind sich zu Hause nicht sicher fühlt, wo denn dann? Also das darf man sich ruhig eingestehen und ich würde dafür niemanden verurteilen, sondern wirklich immer sagen, handelt zum Wohle ja, eurer Hunde und eurer Kinder und beide haben ihren Schutz verdient.
Das heißt auch ein bisschen ein Plädoyer dafür, nicht fortzuverurteilen oder nicht zu verurteilen, wenn Menschen, die Kinder haben, die Entscheidung fällen, dass der Hund jetzt ein anderes Zuhause kriegt, wo es besser passt.
Ja, auf jeden Fall. Also, und die meisten, die entscheiden das ja nicht leichtfertig. Ne, da ist das oft wochenlang, monatelanges Überlegen und doch nochmal probieren und es geht doch nicht. Und unter Tränen, das finde ich tatsächlich häufig sehr schlimm, denen dann auch noch einen Vorwurf zu machen, weil manchmal ist es eben die bessere Entscheidung, einen Hund dann in solchen Fällen abzugeben. Natürlich gibt es immer die, aber wo man sagt, die machen das leichtfertig, unüberlegt und es ist vielleicht doch einfach zu unbequem mit Hund und Kind. Klar, aber ich würde mal vermuten, dass das wirklich die deutliche Minderheit ist, dass es aus solchen Motiven her eine Entscheidung getroffen wird. Weil es soll am Ende sowohl das Elternsein als auch das Zusammenleben mit den Hunden und Dingen, es soll ja Spaß machen, es soll Freude machen. Und genau, wenn es nur Nerven kostet, dann ist es vielleicht nicht mehr.
Wenn es ein einziger Kampf ist über längere Zeiträume hinweg und auch gar nicht abzusehen ist, dass dieser Kampf aufhört. So. Ja, das waren die Fragen und die Erfahrungen der HörerInnen, ganz, ganz viel, was da kam. Und ich finde, zusammenfassend kann man sagen, wie unterschiedlich doch auch irgendwie Hunde und Menschen zusammenleben und wie unterschiedlich Familien strukturiert sind, dass man da individuell gucken muss, was dann für wen irgendwie richtig ist und man sich da eben auch gerne beraten lassen kann.
Ja, genau. Also sobald ihr euch unsicher seid oder ihr merkt, es nimmt zu viel Raum ein, das Thema, dann lasst euch da auf jeden Fall gerne beraten. Und ich finde auch, es wird wieder deutlich, wie individuell das Thema ist. Die Hunde sind, die Kinder sind, die Familien sind. Jeder hat seine eigenen Spielregeln und Werte. Und am Ende zählt ja immer, dass sowohl Kinder als auch Hunde und auch wir Eltern eben von diesem Zusammenleben profitieren. Und ich finde, ein Leben mit Kindern und Hunden ist sehr, sehr wertvoll und bringt super viele schöne Momente mit sich. Trotz vieler, vieler Anstrengungen, die ja vielleicht auch in diesem Podcast deutlich wurden, was so an Einschränkungen und auch Management dazugehört und trotzdem ja so viel wertvolle Momente da eben auch hinterstecken können.
Ja, dann danke, Hanna, für das Interview zu diesem Thema und auch für deine persönlichen Einblicke dazu. Und schön, dass du im Podcast mal wieder zu Gast warst. Wer noch mehr von dir hören will, der kann auch noch mal in die Folgen reinhören. Eine Kindheit voller Hunde, wo du auch ein bisschen was über deine eigene Kindheit erzählst. Und die Folge zum Thema Therapie, Begleithunde, Ausbildung bzw. Pet Dogs.
Ja, vielen Dank auch an dich und an euch auf jeden Fall. Ich habe mich total gefreut, dass da so viele Fragen reingekommen sind. Finde schön, dass das Thema so viel Anklang findet und ist auch ein Thema, was mir sehr viel Freude bereitet.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag und bis dahin. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war sie, die Folge zum Thema Kind und Hund. Wenn ihr selbst Eltern seid, HundetrainerInnen oder einfach interessierte HundehalterInnen und in den direkten Austausch mit Hanna Grewe und Rainer Dorenkamp gehen wollt, dann empfehle ich euch sehr die Veranstaltung Kind und Hund – Mögliche Wege zum Dream Team. Stattfinden wird das Ganze vom 24.06. bis zum 25.06. in Bad Bramstedt. Alle Infos zu Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen findet ihr auf canis-kynos.de. Und wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast dalassen wollt, dann schreibt uns gerne auf Facebook unter Canis oder auf Instagram unter canis-kynos und mich erreicht ihr auf Instagram unter Jona und die Hunde oder auf und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch und euren Familien und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin! Tschüss!